Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, wir wissen nicht so ganz, wo sie stehen. Ob wir jetzt irgendwie zwischen Overreaction stehen oder ob wir wirklich Grund zur Sorge haben, ich glaube, das werden wir jetzt im ersten Teil dieser Folge besprechen. Ja, weder Fisch noch Fleisch gefühlt und meine Gefühlslage ist auf jeden Fall sehr, sehr durcheinander. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Thilo ist auch wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Moin, ein wunderschön.
Und der Danny ist auch wieder mit dabei. Moin, Danny.
Moin, moin.
Ja, Thilo, das kam auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ernüchternd gerade bei dir. Ja, so, ach, müssen wir wirklich darüber reden. Und bevor wir jetzt in die Preview gehen, gehen wir natürlich in die News. Wir haben ein paar News bezüglich der Geschichte, die dort auf dem Spielfeld passiert sind, oder einer Geschichte, die dort passiert ist auf dem Spielfeld beim Spiel gegen die Titans. Und dann geht es in die Preview und dann geht in die Review zum Spiel gegen die Titans. Und dann sprechen wir, mit wem weiß ich jetzt gerade noch nicht zu diesem Zeitpunkt, aber auf jeden Fall mit einem der Jungs von der Gang Green und werden über das zweite Spiel diese Saison gegen die Jets sprechen. Das wird auf jeden Fall spannend. Spannender irgendwie gefühlt, als ich es noch vor einer Woche gedacht hätte. Aber dazu kommen wir später. Ich habe es schon angesprochen. Die Dolphins haben Spieler verloren, beziehungsweise einen Spieler verloren und einen weiteren O-Liner verloren, nachdem man ja Robert Hunt und Terron Armstead für das Spiel inactive gehalten hat. Darüber werden wir vermutlich gleich noch sprechen. Hat sich auch unser Center Connor Williams verletzt. Und der hat sich jetzt nicht nur ein bisschen den Oberschenkel gezerrt, sondern er hat sich tatsächlich das Kreuzband gerissen. Und damit, logischerweise, sitzt er jetzt auf der IR und wird vielleicht auch kein Spiel mehr für die Dolphins machen, weil dessen Vertrag läuft auch aus. Da wird man gespannt sein, was da passiert oder ob es einen teamfreundlichen Vertrag gibt, weil was anderes können die Dolphins nicht gebrauchen für die kommende Saison, weil langfristig wird man die vermutlich jetzt nicht mehr direkt unter Vertrag nehmen können, einfach aufgrund dieser Verletzung. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht in den nächsten Wochen klären, sondern in der Offseason. Aber Danny, Connor Williams ist auf IR. Schadet uns das und hat uns das im Spiel geschadet?
Ja, also ich glaube, dass es uns im Spiel geschadet hat, das hat man leicht bemerkt, würde ich sagen. Also Eichenberg, er macht da den Ersatz irgendwie einigermaßen okay, aber so richtig überzeugend ist das auch nicht. Ist vor allen Dingen auch, finde ich, bitter, wie es zu dieser Verletzung kommt. Also im Spielzug wird halt ein Defense-Spieler von unserem eigenen Offensive-Liner ihm in den Rücken geschubst. Und dabei passiert das Ganze. Das ist schon erstmal das Bittere. Und ich muss sagen, dass man den Verlust, finde ich, schon auf jeden Fall deutlich merkt. Und ich, nicht zufrieden, damit kann man nicht zufrieden sein, dass das jetzt passiert ist. Es tut auf jeden Fall sehr weh für den Endspurt in der Saison.
Wunderbar, danke dafür die Einschätzung. Und wenn wir vom Zufriedensein sprechen, wir haben einen Spieler in unser Practice Squad gesigned und dabei handelt es sich um einen Spieler, der bei den Dolphins bekannt ist, beziehungsweise hier im Drive auch recht bekannt ist, weil Micho da auch immer wieder ganz gerne gesagt hatte, dass er den doch ganz gerne mal bei uns hätte. Aber jetzt ist er auf jeden Fall bei uns, aber erstmal in Anführungsstrichen nur im Practice Squad. Und ich spreche hier über niemanden anderes als über Matt Skura, der zuletzt bei den LA Rams unter Vertrag war. Thilo, bringt uns der denn weiter? Wird es eine Option sein im Laufe der Saison auf Center? Oder ist das jetzt einfach nur so ein Signing, dass man einfach ein paar Leute unter Vertrag nimmt und die dann hofft, dass irgendwer davon spielen kann?
Ich weiß gar nicht, hast du das wirklich richtig wiedergegeben? Wollte Micho ihn wieder haben? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir, als wir ihn als Starting Center ja schon mal hatten, eingeplant hatten, dass da ihr vor allen Dingen und ich glaube jeder Dolphin-Fan gesagt hat, das wird nichts. Also ich weiß nicht genau, ob du das noch richtig in Erinnerung hast, vielleicht bin ich auch falsch. Von daher, also Matt Skura, tut mir leid, der kann halt ein Backup vom Backup sein, das mag sein, aber helfen tut uns das jetzt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben natürlich nur keinen anderen, ne? Das ist das Problem. Also das Kind ist ein bisschen im Brunnen gefallen, mit sehenden Auge, sag ich. Von daher wird er wohl über kurz oder lang spielen müssen, denn die andere Alternative, da kommen wir ja gleich zu, und da halte ich auch nicht viel mehr von. Von daher, es ist O-Line ist kritisch. Also das macht mir große Sorgen und Skura ist da, aber ob er jetzt hilft, ich weiß nicht. Also ich glaube, eine Drehtür hilft genauso viel.
Das sind natürlich jetzt harte Worte hier. Ja. ich glaube schon, also ich sag mal, er sah bei den Rams im Passblocking gar nicht so verkehrt aus letzter Saison. Das hat mich überrascht. Aber ich glaube schon, dass Michi ihn zumindest als Spieler haben wollte. Ist ja immer die Frage, ist Liam Eckenberg jetzt die bessere Lösung? Aber dazu werden wir gleich in der Review vermutlich nochmal kurz kommen zu diesem Thema. Und du hast schon die dritte Personalie angesprochen. Und ich habe mich jetzt im Vorlauf des Drives so ein bisschen mit dieser Personalie nochmal kurz auseinandergesetzt, weil ich war sichtlich irritiert. Es konnte nur keiner sehen, weil keiner hier war. Und zwar haben die Dolphins Jonathan Harrison von den Atlanta Falcons sozusagen gesigned, beziehungsweise er war Free Agent. Er wurde im August von den Falcons entlassen. Und dann dachte ich so, okay, Free Agent, ja, es gibt halt keine Spieler mehr, die man bekommt. Und dann habe ich mir so mal angeschaut, der hat halt seit 2019 keinen Snap mehr gespielt. Seit 2019. Der hat dort bei den Bills gespielt und dann wurde er von den beziehungsweise bei den Jets, wurde bei den Bills im Practice Squad dann angesiedelt, war ein Spiel active, hat glaube ich aber keinen Snap gesehen. Und dann hat er bei den Giants 2021 einen Vertrag gehabt und hat sich dort aber die Achillessehne gerissen. Schwierig, weil er dann bei den Falcons im Practice Squad war, über einen Teil des letzten Jahres. Also da wurde er auch im August entlassen und wurde dann im November geresigned, hatte dann einen Reserve Contract oder Reserve Future Contract, wie es so schön heißt, unterschrieben, wurde dann aber am 29. August dieses Jahres von den Falcons wieder entlassen und jetzt haben die Dolphins ihn tatsächlich nicht nur irgendwie ins Practice Squad geholt, sondern tatsächlich in den aktiven Roster. Was man zu Jonathan Harris sagen kann, dass er so ziemlich Center mal gespielt hat. Ja, also das war eine der Positionen. Und darüber hinaus hat er auch mal ein bisschen Left Tackle gespielt, vereinzelt ein paar Spiele, aber mehr war es dann halt einfach auch nicht. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich wilde Geschichte. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich persönlich davon halten soll. Aber wir haben jetzt über Matt Skura gesprochen. Jetzt sprechen wir über Jonathan Harris. Ich meine, Matt Skura hat zumindest gespielt letzte Saison. Das ist ganz wild. Also Harrison hat am Anfang seiner Karriere auch auf Guard gespielt, auf beiden Guard-Spots. Also er hat dort gespielt. Ich kann überhaupt nicht, ich glaube, das kann keiner einschätzen, was da noch im Tank ist. Harrison ist 32 Jahre alt. Er hat, wie gesagt, seit 2019 keinen Snap in der NFL gespielt. Zumindest nicht in der O-Line. Ich habe auch sonst keine Snaps gesehen von ihm. Also, ich meine, was die Dolphins diese Saison auf O-Line gemacht haben, da muss man auch vor unserem neuen O-Line-Coach einfach mal den Hut ziehen. Die Dolphins haben zum Teil mit drei oder vier Verletzten gespielt. Wir haben jetzt vier Starter, die ausfallen oder theoretisch ausfallen. Sollten Armstead und Hunt nicht spielen, dann sind Isaiah Wynn, Connor Williams, die sind auf AA, die werden diese Saison, ich denke auch nicht, dass Wynn diese Saison nochmal zurückkommen wird. Aber dann haben wir Terran Armstead und Robert Hunt. Das heißt, wir haben, bis auf Austin Jackson, der nicht seinen besten Tag hatte gegen Tennessee, mit vier Backups gespielt. Und das ist dann, irgendwann kann man es auch nicht mehr auffangen. Das können auch andere Teams dann irgendwann nicht mehr. Man sieht es auch zum Beispiel bei den Chargers. Ja, da ist es dann nun mal so, dass nur der Center ausgefallen ist, glaube ich, und auch die eine Seite der Line halt schwach ist. Aber da sieht man halt auch, dass es dann relativ schnell zusammenbricht, wenn dir der wichtigste Teil, wie zum Beispiel der Center, komplett wegbricht und der Anker ist. Die Dolphins haben es dieses Jahr geschafft, um Verletzungen sehr, sehr gut herumzuspielen. Sie haben trotz alledem eine spielbare O-Line gehabt, aber das ist gegen die Titans quasi komplett zusammengebrochen. Und das sind auf jeden Fall die Signings, die wir jetzt gemacht haben. Ich bin gespannt, wie es jetzt gegen die Jets wird. Also wer dort spielt oder eben nicht spielt, weil irgendwer muss spielen. Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wilde Geschichte. Aber jetzt habe ich schon viel, viel über gewisse Sachen gesprochen. Jetzt wollen wir tatsächlich mal in das Spiel reingehen. Und zwar haben die Dolphins das Spiel gegen die Tennessee Titans zu Hause, Monday Night Football, mit 28-27 verloren, obwohl sie 3 Minuten vor Schluss noch mit 14 Punkten vorne lagen. Ich sag später was dazu, aber Thilo, was ist los?
Ich wollte noch ganz kurz bei den News, Melvin Ingram ist zurück, ne? Da sollten wir ganz kurz drüber sprechen.
Den habe ich ja jetzt total. Siehst du, jetzt habe ich mich in diese
Harrison-Thematik.
Aber genau, Melvin Ingram ist zurück. Sind die Tage von JPP gezählt, Thilo?
Also ich finde, Melvin Ingram ist so eine Verpflichtung tatsächlich, die ist einfach gut. Das ist smart, so einen Spieler noch zu holen. Wir wissen so ein bisschen, was der kann. Er kennt jetzt nicht unser System, klar, anderer Defense-Koordinator, aber das ist gut, dass wir den geholt haben. Ich frage mich halt nur, ob der O-Line spielen kann, ne? Das ist die Frage. Nein, Ingram ist gut. Das ist wirklich eine gute Verpflichtung, der hilft uns auch. Und vorher ganz kurz noch zu deinem Take. Ich würde da so ein bisschen widersprechen wollen, tatsächlich. Ich finde, klar, man kann nicht alles ausgleichen, das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war sehenden Auges. Wir haben vor der Saison im Juni zusammengesessen und haben gesagt, wir können nicht so in die Saison gehen, weil ein Armstead keine 15 Spiele machen wird. Jetzt macht er gefühlt immer ein halbes, wenn überhaupt. Und dann fallen 2 Starter plus Armstead aus und dann brennt halt der Baum. Und wir hätten da, also ich sag ganz ehrlich, das haben wir verschlafen. Du hast recht mit dem Coaching, das ist super. O-Line-Coaching, das ist alles viel besser als erwartet. Da kann man nur die Daumen drücken. Aber dass wir da nicht vor der Saison etwas gemacht haben, das ist, ich finde es einfach fahrlässig und das fällt uns jetzt auf die Füße. Und das haben wir, um den Übergang zum Titans-Spiel wieder zu finden, einfach in dem Spiel gesehen. Die O-Line war dann irgendwann nicht mehr wirklich spielfähig. Als ersten kleinen Take.
Das, ich glaube, das hat man ja schon öfter von uns gehört, ja, beziehungsweise die Andeutungen in diese Richtung. Aber da würde ich jetzt Danny den Vortritt lassen tatsächlich. Nachdem Thilo und ich jetzt so ein bisschen schon gespoilert haben, lasse ich Danny den Vortritt. Danny, hol uns mal so ein bisschen ab. Was sind so deine Takes aus dem Spiel? Wie fandest du das Spiel? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, also zunächst einmal, ich habe es tatsächlich nicht live gesehen, sondern ich musste es dann im Rewatch gucken und das war natürlich dann auch schwierig, erstmal diesem Ergebnis aus dem Weg zu gehen online. Das war so, ich habe alles irgendwie geblockt am Morgen, was ging. Und ja, es ist tatsächlich leider dieses Trap-Game so ein bisschen geworden, was wir eigentlich nicht gehofft hatten. Und das Spiel an sich, also ich glaube, da gibt es einige Takes, die man mitnehmen kann. Also zum einen die Verletzung, die wir natürlich in-game hatten, nicht nur Connor Williams, sondern ja auch Tyreek Hill, der zwischenzeitlich an der Sideline war, sich dann aber irgendwie dann doch nochmal ins Spiel zurück gekämpft hat. Das hat man massiv gemerkt, diesen Ausfall. Also gefühlt, nachdem Hill raus war, ist die offensive Seite des Balls stark abgefallen. Wirklich, also das hat man so massiv gemerkt und das das ist so ein bisschen die Frage, die sich McDaniel auch eben stellen muss, sozusagen, was passiert halt, wenn Hill nicht mehr auf dem Platz steht, und so wirklich eine richtig gute Antwort haben wir in dem Spiel auf jeden Fall nicht gefunden, außer zum Teil übers Run-Game, Aber da muss ich sagen, war ich sehr, sehr erstaunt. Dann natürlich die Sachen, die Defense spielt meiner Meinung nach bis ins vierte Viertel einen super Football teilweise. Das Einzige, was wir nicht unter Kontrolle gekriegt haben, ist gefühlt DeAndre Hopkins und ihren Rookie Running Back mit der 32, ich weiß gerade gar nicht den Namen. Die kriegst du nicht unter Kontrolle und das sind die, die dir am Ende irgendwie die Punkte einschenken. Da war ich tatsächlich ein bisschen erstaunt, aber muss auch sagen, meiner Meinung nach haben wir eher auch offensiv das Spiel vorm vierten Viertel so ein bisschen schon verloren, weil eben der Ausfall von Hill so massiv nachgewirkt hat, fand ich jetzt persönlich. Und über den Ersatz von Eichenberg als Center, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Das eine Ding, diesen halben Hintern Snap, wo er sich da selber das Ding da wieder gegen den Poppes irgendwie schiebt. Ja, darüber brauchen wir, glaube ich, irgendwie auch wieder nicht reden. Ich glaube, das sind so die Takes, die ich jetzt erstmal so aus dem Spiel mitgenommen habe. Und muss aber ein bisschen positiv zumindest hervorheben, was ich gehört habe. Gestern sollte laut McDaniel kein Team-Meeting sein vom Spiel her oder von ihm aus. Die Spieler haben sich aber zusammengesetzt, also scheinbar wirkt diese Niederlage auch massiv nach im Team. Ja, das muss man mal sagen.
Ja, vielleicht auch die große Revolte, man weiß es nicht. Da gehe ich jetzt nicht von aus, aber ja, danke dafür die Takes. Thilo, hol uns ein bisschen von deiner Sichtweise ab.
Ja, ich habe auch eine ganz gemischte Gefühlslage gehabt und habe sie auch immer noch. Also einmal, ich habe mal vor diesen 5-Spiele-Scratch, den wir jetzt haben, wo ich das Jets-Spiel mit einschließe, gesagt, wenn wir da 4 von gewinnen und 1 verlieren, dann ist alles okay, dann brauchen wir uns nicht beschweren. Die Chance haben wir jetzt. Also es ist eigentlich nichts passiert. Ich finde, man kann immer nicht davon ausgehen und man darf auch nicht so arrogant sein, zu sagen, wir hauen jetzt hier jeden weg. Das machen nicht die 49ers, das können nicht die Eagles, das können wir auch nicht. Das ist immer noch die NFL und nicht dritte Kreisklasse. Also von daher, man kann mal ein Spiel verlieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie haben wir es verloren? Und dann gibt es für mich 3 zentrale Takes. Das ist so ein bisschen unvermögendes Pech, würde ich sagen. Ich meine, was passiert, wenn dieses Field Goal reingeht? Das ist super ärgerlich. Der Fumble an der, war es die 8-Yard-Linie? Das ist eine Katastrophe. Dazu die vielen Verletzungen in-game, auf die man irgendwann nicht mehr reagieren kann. Das stimmt. Eine gewisse Hilflosigkeit, die daraus entsteht. Ich glaube, das kann man einem McDaniel nicht vorwerfen. Das kann man auch einem Tua nicht zwingend vorwerfen. Andersrum muss man aber auch sagen, so ein Spiel musst du trotzdem dann noch gewinnen, wenn du was erreichen willst, ganz ehrlich. Ich meine, wir hatten den Ball noch zurück, dann muss man in Field Goal Range kommen, ganz ehrlich. Also das hätten wir schaffen müssen eigentlich. Wir hätten auch vorher den Ball gar nicht wieder abgeben dürfen. Bei knapp 2 Minuten auf der Uhr dürfen wir uns nicht 2 Scores einfangen. Da kann die Offense dann nichts für, das muss die Defense sich ankreiden, aber die Offense muss auch zurückkommen. Hat nicht geklappt, ist ärgerlich. Ist vom Rekord her noch kein Beinbruch. Die Verletzungen können es werden, da kommen wir ja auch später drauf zu. Was mir am wirklich fast am sauersten Aufstoß ist so das, was drumherum passiert ist. Also wenn man nach dem Spiel in die Dolphins-Bubble geguckt hat, also was da los war auf Social Media, und das ist ja fürchterlich. Da wurde sich persönlich angegangen, da wurde schon wieder der Abgesang gestartet von Dolphins-Fans, aber auch von ganz vielen anderen natürlich wieder. Dieses ewige Schwarz- und Weiß-Denken, das ist echt sehr anstrengend. Also ich hoffe, dass wir das irgendwann mal so gemeinschaftlich rauskriegen, zumindest für uns, in Anführungsstrichen uns als Dolphins-Fans, weil das ist echt frustrierend. Und abschließend gesagt, man hat vieles gesehen, wie Danny gesagt hat, was immer noch gute Ansätze sind, aber wir können daraus lernen. Und das ist das einzige Positive, was wir haben. McDaniel sollte jetzt, spätestens jetzt, den Plan B in der Tasche haben. Wahrscheinlich hat er ihn, aber er muss jetzt merken, dass der nicht funktioniert, wenn Hill nicht da ist. Das war so eklatant. Das darf so nicht nochmal passieren, wenn wir dieses Jahr wirklich nicht nur in die Playoffs kommen wollen. Wenn das Ziel ist, das wäre nicht so schön. Ja.
Ja, Gut, das ist schon mal gut, dass du dieses Schwarz-Weiß-Denken ansprichst, weil macht euch bereit. Also, muss gestehen, ich habe dieses Spiel live gesehen. Ich habe mir einfach auf meinem zweiten Monitor One Piece angeschaut, weil dieses Football-Spiel, es hat mich so angewidert. Also, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Das Spiel war so, also, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, dass viele Leute dieses Spiel als normales Football-Spiel, ich meine, es war 28, 27, es gab verrückte Turnover, es gab Special-Teams-Plays, es gab Defensive-Plays, es gab Offensive-Plays. Aber dieses Spiel hat sich so, weiß ich nicht, ekelig angefühlt. Es war so, ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie funktioniert, irgendwas in diesem Spiel. Dann dachte ich mir, okay, die Dolphins überleben es noch irgendwie. Jetzt haben die Titans uns irgendwie den Sieg auf dem Silbertablett serviert und nur damit die Dolphins es gleich wieder andersrum machen. Es war ganz verrückt. Es war echt, das musste ich erstmal verdauen tatsächlich. Und dann kamen so ganz, ganz viele andere Gedanken zu den Dolphins in mir hoch. Und wir bleiben aber erstmal beim Spiel. Tyreek Hill, also ich meine, das Spiel fing ja schon kurios an. Na? Es war Snap Nummer 3, glaube ich, wo Xavier Howard kurz raus musste. Dann war es Snap Nummer 6 im Spiel, wo Jalen Waddle kurz raus musste. Und ich glaube, 8 war dann der Snap, wo Connor Williams sich verletzt hat. War es so? Ich glaube. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder Mostert war es erst. Und Williams kam ein bisschen später. Also das fing ja schon ganz, ganz komisch an. Und ich muss sagen, ich finde unser Laufspiel ziemlich cool. Also wir haben ein Laufspiel. Ja, die Dolphins sind für 5,6 Yards im Schnitt gelaufen. A-Chain hat 7 Läufe für 47 Yards gehabt. Das sind fast 7 Yards im Schnitt. Das ist für die NFL stark. Raheem Mostert hatte 21 Laufversuche für fast 100 Yards, 96. Das sind immerhin 4,6 Yards im Schnitt. Ja, das sind alles gute Werte. Und auch, wenn man sich EPA per Play anguckt, die Dolphins hatten einen Wert über 0,15 EPA per Play. Und das ist ein hervorragender Wert. Eine Success Rate von über 50% im Laufspiel. Das sind sehr, 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 sehr gute Werte. Und dann haben wir halt im Passspiel nur einen Wert von minus 0,13. Das ist halt so die untersten 25%, die jemals so in dem Bereich, muss man sich das vorstellen. Und das ist was, wo wir sprechen, es wird so viel über die Dolphins gesprochen. Tua ist sowieso ein Streitthema und Tyreek Hill. Und ich will gar nicht sagen, dass Tyreek Hill war draußen und wir hatten keinen großen Erfolg mehr. Das ist richtig, weil die Success Rate stieg dann wieder mit den Pässen auf Hill, als er wieder reinkam. Aber natürlich muss man sehen, dass die Offense auch natürlich in der Pass Protection Probleme hat, offensichtlich, wenn 4 Starter fehlen. Lauf war das richtig stark. Das hat Mike McDaniel auch gut gecoacht. Also gut gecoacht, wie ihr das beschreiben wollt. Aber das, was im Passspiel da abging, ich meine, Tua stand bei fast 50% seiner Droppacks unter Druck. Und dann hat sich das Bild gezeigt, was wir von Tua kennen. Ja, unter Druck funktioniert er nicht. Tua braucht eine saubere Pocket, um zu funktionieren. Er ist besser geworden im Plays und im Scramblen. Das sagen wir hier auch. Aber das war für mich, dieses Spiel war für mich ein Beispiel, warum Tua keine Chance hat aktuell. Und ich sehe auch keine Chance, wenn ich jetzt dieses Spiel sehe und sehe, wie er unter Druck reagiert und wie er das ganze Spiel unter Druck gespielt hat, mit 1-2 Ausnahmen oder sagen wir mal 3-4 Ausnahmen, weil es viele Snaps waren, die er auch unter Druck hatte, dann sehe ich nicht, wie er in diese Top 7 der Quarterbacks reinrutschen kann. Und er kommt auch nur in die Top 10, wenn er wirklich sein Spiel durchziehen kann. Und das ist halt das, wo das tut mir weh, weil wir haben jetzt so viel drumrum. Und dann haben wir halt keinen Quarterback, der dann irgendwie noch mal den Hasen aus dem Hut zaubern kann. Im letzten Drive, ja, der dann noch mal irgendwie was kreieren kann. Und das ist das, wo ich sage, das ist ein Spiel, Thilo, du hast es genau richtig gesagt. Das ist ein Spiel, das darfst du nicht verlieren, ja? Da darfst du nie wieder zurückfallen und selbst dann hast du noch genug Zeit auf der Uhr, um in Field Goal Range zu kommen. Und da muss der Quarterback da sein. Das ist das, was da gelaufen ist. Das ist das, wofür ganz, ganz viele Leute in dieser Dolphins-Bubble Justin Herbert für einen Pranger stellen. Ja? Das ist genau das Gleiche. Tua hat es nicht geschafft, dieses Spiel zu beenden. Und man findet Erklärungen dafür. Ich spreche hier bewusst nicht von Ausreden. Man findet Erklärungen. Aber man muss auf der anderen Seite festhalten, dass er eben nicht dieser Houdini-Spieler ist. Ja, das ist eben kein Josh Allen, das ist kein Patrick Mahomes und ist die Crème de la Crème. Ja, und das ist das, was dann halt so ein bisschen die Nachwehen zeigt. Und gut, das sei zur Offense, also Laufspiel hat mir super gefallen, muss ich sagen, trotz der Niederlage und dass ich gesagt habe, dass dieses Spiel mich angewidert hat. Das Passspiel, das ist wirklich, also wenn Tua so streng sich auf Tyreek Hill limitiert hat, dann haben die Dolphins ein Problem, dass der Rest da nicht mehr funktioniert. Und ich meine, die anderen, es ist ja nicht so, dass die anderen Receiver gar nichts gemacht haben. Ja, ich meine, Jalen Waddle hatte immerhin fast 80 Yards, ne? Aber danach hört es dann auch auf. Selbst Tyreek Hill war der mit den zweitmeisten Yards und das, obwohl er mehr als die Hälfte des Spiels draußen gestanden hat. Ja, und das darf es nicht sein. Das darf es nicht sein. Aber das dazu. Gut. Und insgesamt schwenke ich jetzt zur Defense. Die Defense hat nicht schlecht gespielt, bis auf die letzten zwei Drives. Also, dann hatten die natürlich dieses eine Play, was eine klare Offensive Pass Interference ist und wo der Ball auch auf dem Boden ist, wenn man sich die Wiederholung anschaut. Ich will aber nicht keinen einzigen hören, der hier die Schiedsrichter waren scheiße. Die Schiedsrichter sind aber die ganze Saison schon nicht gut. Ja, das heißt, da mache ich denen keinen Vorwurf. Der Ball von Cedric Wilson zum Start der zweiten Halbzeit, das war auch kein Catch. So, man findet auf beiden Seiten. Und ich glaube, das andere Mal sind die Dolphins auch mit dem False Start davongekommen. Jalen Waddle, das fand ich ziemlich witzig. Im dritten Snap war das, glaube ich, der Offense, wo er Offside stand. Also quasi in der gleichen Position wie Tony. Aber Durham Smythe hatte sich das okay vom Side-Judge geholt. Deswegen konnte der keine Flagge mehr werfen, weil er gesagt hat, passt. Weil sonst, ich glaube, sonst wäre hätte Smythe mit ihm wahrscheinlich so ein paar Worte gewechselt. Aber das ist kein Thema. Die Schiedsrichter waren schlecht. Die sind schlecht. Die ganze Saison schon. Also es ist selten, dass ich meine, die einzigen, die es geschafft haben, dass die Schiedsrichter gut aussahen, waren die Chiefs nach dem Spiel gegen die Bills. Aber darüber wollen wir hier nicht reden. Kommen wir zurück zur Defense. Die Defense war nicht schlecht. Bradley Chubb, 9 Pressure. Christian Wilkins, 6 Pressure. Insgesamt 25 individuelle Pressure. Wir sind nur nicht an Will Lewis drangekommen. Bradley Chubb macht ein gutes Spiel, ist aber auch gleichzeitig dafür verantwortlich, dass die Titans einen Touchdown bekommen und nicht nur ein Field Goal, weil er sich nicht beherrschen kann, weil er den Sack nicht macht, sauer auf sich ist und den Helm auf den Boden schlägt. Glückwunsch. Nicht diszipliniert genug. Das darf so einem Spieler nicht passieren. Gerade nicht für das, was wir ausgegeben haben für Bradley Chubb. Egal, wie gut er gespielt hat. Das hat Punkte gebracht. Meine Dolphins haben auch mit dem doppelten Fumble von Tua Punkte verloren. Ja, da kann man Liam Eckenberg natürlich für den ersten ein bisschen Verantwortung übergeben, aber da muss Tua den Ball einfach festhalten. So, das darf nicht passieren. Das war für Jalen Ramsey hat das erste Mal wirklich ein Katastrophenspiel. Ja, alleine wenn ich mir das Ding angucke, wo er denkt, dass Levis auf Hopkins spielt, wo Derrick Henry outside aufgestellt ist und dann diesen Ball in die zweite Etage bekommt und den da super runterpflückt. Aber das war dann nicht gut. Also Jalen Ramsey war nicht gut. Ansonsten, der Druck war da. Ja, die Line hat funktioniert. Aber, Und die Laufverteidigung war auch sehr, sehr stark. Wir haben Derrick Henry bei 2 Yards per Carry gehalten. Pierce hatte so ein paar Spears, es ist übrigens der, den du meintest, Danny, Tajir Spears, der Rookie-Running Back, der hatte ein paar Plays, aber insgesamt war das gut verteidigt von den Dolphins im EPA per Play. Da hatten die Titans minus 0,31 bei Laufversuchen. Eine Success-Rate von 22%. Das ist verdammt schlecht. Und das, da haben wir gute Arbeit geleistet. Aber wir haben so viel im Passing-Game zugelassen. Dann, und gerade kurz vor Schluss, das darf uns nicht passieren. Wir spielen soft. Ja, aber da muss man irgendwann auch zugreifen. Ja. Also, das war echt. Und das ganze Spiel irgendwie, es war komisch. Ganz, 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 ganz wild einfach. Und ja, mehr kann ich in dem Moment auch gar nicht direkt dazu sagen. Ich werde gleich nochmal eine Frage in den Raum stellen, aber Danny, da du angefangen bist, darfst du jetzt gerne auch noch auf Sachen reagieren, die Thilo und von den vielen, vielleicht auch wirren Sachen, die ich gerade noch gesagt habe, da darfst du dich jetzt darauf beziehen, wenn du das denn möchtest.
Ja, danke auf jeden Fall dafür. Ich habe ganz gespannt zugehört, weil ich glaube, das war, also wäre mir wahrscheinlich live auch ganz anders gegangen, wenn ich das Spiel live geguckt hätte. Also ich kann dich da auf jeden Fall sehr nachvollziehen, dass du das Spiel auch so als, ja, so komisch wahrnimmst. Genau, was du angesprochen hattest, die Strafe von Bradley Chubb, absolut unnötig, dass er sich die da abholt. Also da war ich auch so, habe ich mir auch so als Stichpunkt aufgeschrieben, war so, das darf dir nicht passieren. Genauso wie das Thema, dass wir teilweise in der im Huddle einfach teilweise zu lange brauchen und irgendwie gefühlt mit 5 Sekunden dann erst aufgestellt stehen an manchen Stellen. Das hat uns auch ein Timeout gekostet mal wieder. Das sind so, finde ich, noch so ein paar Kleinigkeiten, die man auch einfach anfangen kann abzustellen, die dann halt eben dir vielleicht später im Spiel auch irgendwie nochmal eine bessere Möglichkeit geben könnten, sage ich jetzt mal. Aber du hast vieles angesprochen. Ich glaube, da war eigentlich alles Wichtige dabei, was mir vielleicht noch irgendwann eingefallen wäre. Ich glaube, viel mehr kann ich gar nicht zu dem Spiel sagen. Ich bin froh, dass wir es abhaken können eigentlich nach dieser Folge dann. Und hoffe, dass es uns nicht irgendwie im Playoff-Rennen sozusagen jetzt den massiven Druck aufbaut. Wir haben alles noch selbst in der Hand, aber das Spiel einfach am besten vergessen.
Wunderbar, Thilo.
Ja, genau. Also ich würde auch das nicht ganz noch so weit ausbauen wollen. Es ist frustrierend für alle, vor allem alle, die zuhören müssen und sich unser Gesabbel hier anhören. Wir merken schon, wir reden über viele Kleinigkeiten. Diese vielen Kleinigkeiten, die können passieren. Fumbles, Field Goals, da wird sich mal aufgeregt. Schiedsrichterentscheidung, das gehört alles zu einem normalen NFL-Spiel dazu. Die 2 größten Takes, die ich aus dem Spiel wirklich rausnehme, die für mich nachhaltig sind und die mir nachhaltig doch Sorgen bereiten. Das, was Danny meinte, eben, dass das Spiel keinen Einfluss haben wird, das sehe ich halt leider. Das ist Thema Verletzung. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Holland und Elliott haben beide nicht gespielt. Also kein richtiger Starting Safety hinten drin. Hill ist angeschlagen. Eichenberg ist auch angeschlagen, hat noch nicht mal gespielt und jetzt reden wir schon über Eichenberg, um Gottes Willen. Also die O-Line ist löchriger als ein Schweizer Käse, das wird uns einfach begleiten, da kommen wir nicht drum rum. Und das zweite ist ein bisschen das, was du gesagt hast, Rico. Dieses Spiel hat gezeigt, dass wenn ein Team es schafft, Tyreek Hill aus dem Spiel zu nehmen, sei es auf gut eines guten defensiven Plan oder einer Verletzung eben da ist, dann fehlt im Moment uns der Plan B. Und der Plan B ist auf der einen Seite, dass Tua ihn hat, denn ich habe mehr und mehr das Gefühl, Tua macht das, was McDaniel sagt und nicht mehr. Das ist auf der einen Seite gut, dass da so ein Vertrauen da ist und so eine gute Chemie, aber bei einem Drive von 1,44 muss Tua es alleine schaffen, uns in Field Goal Range zu bringen. Also das muss er einfach schaffen. Und McDaniel muss jetzt zeigen, dass er der ist, für den wir alle ihn hoffen und auch alle glauben, dass es ist, nämlich jemand, der uns auch ohne einen Hill in die Playoffs tief führen kann, denn mittelfristig werden wir Tour und Hill nicht haben. Das heißt, es gibt, wir werden jetzt Antworten sehen und vor allen Dingen Antworten gegen Defensiven, die ein anderes Kaliber sind als die der Titans. Und das Stand heute, wir wollen noch nicht zu weit in die Zukunft blicken, aber macht ein wenig Magenschmerzen.
Ja, und das ist das, was tatsächlich der Punkt ist mir gerade noch so durchgerutscht. Tua kreiert immer mal wieder. Das Problem ist, er fällt halt immer auch in das, was wir letztes Jahr von Tua gesehen haben. Tua war nicht schlecht letztes Jahr, das möchte ich damit nicht sagen. Er hat sich letztes Jahr aber sehr extrem auf das verlassen, was Mike McDaniel ihm in sein Ohr geflüstert hat. Und da ist grundsätzlich erstmal kein Problem mit, weil Tua das umsetzen kann und wir dieses Scheme auf Tua zugeschnitten haben. So, und dementsprechend habe ich das Gefühl, wenn es hart auf hart kommt und Tua keine zwei, drei positiven Plays hintereinander hat, dann fällt er genau in diesen Zustand wieder zurück und das können wir nicht gebrauchen. Das tut uns weh, weil dann sind wir sehr, sehr einfach ausrechenbar. So würde ich das, glaube ich, noch ergänzen.
Ja, ich weiß nicht, wer heute Don't the Talk gehört hat. Hat er schon irgendwer gehört?
Ja, ich habe den Part habe ich tatsächlich gehört.
Das war erschreckend und weil da ist was Wahres dran. Also wer es noch nicht gehört hat, wir wollen nicht spoilern, aber ich glaube beim Podcast ist nicht so schlimm.
Da warte mal, wir können jetzt einen Disclaimer raushauen. Okay. Und ich sag mal, wenn die Leute jetzt 2-3 Minuten vorspulen, dann werden wir das Thema quasi schon ad acta gelegt haben. Oder ja. Sagen wir maximal 5 Minuten.
Ja. Es ging um Tyreek Hill und die Rolle im MVP-Rennen, das ist alles nicht so schlimm. Auf jeden Fall kam es dann irgendwann zu dem Take von Adrian Franke. Ich weiß, Person oder Grater bei Dolphins-Fans, egal. Ob man in einer Dolphins-Offensive lieber Tyreek Hill und irgendein Average-Quarterback haben möchte oder ob man Tour und einen Average-Receiver dazu haben möchte. Adrian Frankes Meinung ist wahrscheinlich bekannt, brauche ich nicht ausführen. Das, was so ein bisschen, vielleicht ist auch für euch spannend, ein bisschen erschreckend war, ich habe da so mich reingehorcht und obwohl ich eigentlich Tua ja wirklich gut finde, bin ich zu der gleichen Überzeugung gekommen. Also wenn ich mir vorstelle, ich nehme Tua und wer ist in dem Tier von Tua? Ein Kirk Cousins und Hill? Ich nehme Cousins
ja,
und Hill.
Muss ja von einem Average Quarterback ausgehen, ne?
Ja, genau.
So, und ist ich glaube, Cousins ist above average.
Ja,
machen wir es
genau,
mit Tua.
Genau.
Cousins ist ein above average Quarterback. Ja. Da kann man, glaube ich, so festhalten. Ich fand diese Frage aber auch sehr, sehr spannend. Ich weiß, Danny, du hast es ja jetzt nicht gehört. Ich gucke im Hintergrund nach dem Quarterback-Ranking von Adrian. Aber was sagst du denn zu der Frage, Danny?
Ja, also gehört habe ich es nicht. Von daher, die Frage kam jetzt natürlich, muss man so ein bisschen spontan drauf antworten. Aber ich glaube, auch wenn ich selber auch Tua sehr, sehr mag, einfach auch als Person und menschlich da auch viel irgendwie Sympathie da ist, muss ich sagen, dass ich glaube auch auf dieselbe Antwort kommen würde, zu sagen, Hill und ein Average Quarterback, beziehungsweise die das so ein bisschen auch in diese Kerbe schlägt, die ja, man kann auch von ihm halten, was man möchte, aber Cam Newton hat sich ja jetzt geäußert, er ist arbeitslos, ne, aber er hat ja auch rausgehauen von wegen, bestimmte Quarterbacks sind keine Unterschiedsspieler, sondern Game Manager. Und ich sag mal so, wenn ich mir jetzt vielleicht einen Jared Goff vorstelle bei uns mit einem Hill zusammen, weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht ähnlich gut laufen könnte. Von daher wäre ich bei derselben Meinung, dass man sagen könnte Hill und Average, aber ja, ich glaube, jeder hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht, oder man dachte vielleicht, dass Tua da auch mehr noch machen kann.
Ja, also ich habe jetzt mal geschaut. Tua war beim letzten Quarterback-Ranking auf Platz 11, Purdy war auf 10. Das wollte ich jetzt einfach mal rausgehauen haben. Finde ich auch fair, das so zu ranken tatsächlich. 12 war Geno Smith, 13 war Jared Goff, 14 Kyler Murray, 15 Jordan Love. Das ist dieses dritte Tier an Quarterbacks, was Adrian Quarterbacks, die mit Hilfe glänzen können, nennt. 16 Russell Wilson, 17 Justin Fields, 18 Sam Howell, Baker Mayfield an 19 und Derek Carr an 20. So. Gardner Minshew und Kenny Pickett, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber man kann ja mal überlegen, so ein Sam Howell und Hill oder halt ein Tour und was ist denn Average Wide Receiver in der NFL?
Armani Cooper, so, keine Ahnung. Cooper.
Ja, ich weiß nicht, River Craycraft, ist das ein Average Wide Receiver?
Nee, Dann eher George Pickens oder so, würde ich sagen.
Ja, zum Beispiel. Ja. Und das halt. Ich, also, ja, ich, das Problem ist, also, ich finde diese Diskussion immer so ein bisschen, die wird halt sehr, sehr hart geführt und da sind einfach sehr, sehr viele Gefühle auch drin und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Da war ich kann mich da nicht rausnehmen. Aber das Thema, was ich in dieser Diskussion habe und den Take, den ich inzwischen in dieser Diskussion habe, ist, dass Tour eine Eigenschaft hat, also es gibt keinen Quarterback, der so gut antizipieren kann und es gibt wenig bis keinen Quarterback, die so einen schnellen Release haben. Also Motion Release, so Quick Release sozusagen vom Werfen her. Das ist wirklich was Tour auszeichnet. Na? Das Problem ist, das funktioniert halt, wenn du auf einer Wellenlänge und man sieht bei den Dolphins, wie das par excellence funktionieren kann. Das, ich glaube, das ist eine Art Ceiling, die wir dort haben. Und diese Offense würde mit einem Sam Howell total anders aussehen, weil Mike McDaniel mit den Stärken ganz anders spielen würde. Das ist so ein bisschen, was halt die Frage ist, wo geht es dann mit den Dolphins hin in der Zukunft? Das ist eine Frage. Aber das ist so ein bisschen, wo man, ich denke, so als Dolphins-Fans, das kann man sich auch selber hinterfragen. Es ist vollkommen okay zu sagen, dass man Tour für einen Top-5-Quarterback hält. Kann man sagen, würde ich nicht mitgehen. Ich glaube, es gibt auch mehr Argumente dagegen als dafür. Man kann das aber halt behaupten. Ich gehe da halt nicht mit und das ist auch eine Diskussion, die ich da nicht führe, weil ich sage so, okay, kannst du halt so empfinden. Aber, oh, also dafür sind die Eigenschaften, die Tua hat, die wären vor 20 Jahren, wäre er wahrscheinlich damit ein Top-Quarterback gewesen. Und was Tua auch schafft, ist, er schafft Manipulationen mit seinen Augen, dass er den Safety auf einer Seite des Feldes halten kann. Das schafft er. Das muss er aber auch schaffen, damit er tiefe Bälle in die engen Fenster, die dann engen Fenster treffen kann, weil zum Beispiel ein Josh Allen oder ein Justin Herbert diese Bälle aufgrund der Kraft, die sie in diesen Ball reinlegen können, das kann Tour nicht in diese Kraft, man kann weit werfen. Aber die Frage ist, kommt der Ball nach 1,2 oder nach 1,5 Sekunden an? Nur so als Beispiel. Und Tour ist dann halt eher auf dieser 1,5 Sekunden Seite und das gibt natürlich auch dann dem Safety wieder mehr Chancen, das Fenster kleiner zu gestalten. Das heißt, die grundsätzlichen Fenster von Tour sind kleiner, in die er werfen muss, weil er tief eben diese Sachen nicht hat. Er macht das gut, gar keine Frage. Aber es ist eine Limitierung, mit der die Dolphins leben müssen. So würde ich das beschreiben. Und das ist jetzt von meiner Seite aus gar keine Wertung. So, das ist mir nur aufgefallen in den Spielen, die ich gesehen habe. Und da kann jeder, könnt ihr da draußen machen, was ihr wollt. Ob das für euch dann für einen Top 5, einen Top 10, Top 15, Top 20 Quarterback reicht, das ist dann euer Bier sozusagen, weil ich muss hier kein Quarterback-Ranking machen.
Quarterback-Ranking sind auch Quatsch. Also per se, das ist halt, Rankings sind halt so schön plakativ, da irgendwelche Bilder hinzusetzen und dann ist der 8 und der ist 9 und der andere ist 11, das führt ja zu nichts. Per se ist es mir auch tatsächlich egal, ob jetzt irgendjemand Tour als von mir aus 7 oder 8 oder 11 oder 12 hat. Das ist mir völlig egal. Ich glaube, wir wissen relativ gut, wenn man sachlich dran geht, dass Tour kein Quarterback ist, der in diesem Anführungsstrichen Elite-Level ist. Punkt. Das sehe ich, eigentlich kann man da nicht drüber diskutieren. Es mag Leute geben, die es anders sehen, finde ich aber, ist Quatsch. Jetzt die wichtige Frage, die hast du auch schon gesagt, und die ist, finde ich, für mich so unfassbar spannend, weil wir sie nicht beantworten können, ist, weiß Tour, dass er das ist? Wenn er das nämlich weiß, dann unterschreibt er am Ende des Jahres 3 Jahre, 35 Millionen, alles ist gut. Dann sage ich.
Ja, pro Jahr 35.
Ja, pro Jahr 35 Millionen. Dann sage ich, da bin ich völlig fein mit. Dann weiß Tour nämlich, wie seine Stärken und Schwächen sind. Dann kriegt er die Waffen dazu, dann schafft man das alles. Und ich sage ausdrücklich, ich möchte das. Ich möchte, dass Tour unser Quarterback ist, weil ich finde ihn menschlich unfassbar sympathisch. Und auch spielerisch hat er seine Stärken. Aber er ist eben nicht der Spieler, der einen 55-Millionen-Vertrag unserem Team sag ich mal, aufbürgen kann. Und das muss Tua wissen. Und die Dolphins müssen wissen, und da hoffe ich auf Chris Greer, und ich habe keine große Meinung von ihm, das sollte bekannt sein, dass sie das auch wissen. Also entweder man gibt Tua diesen Vertrag, oder man muss ihn tatsächlich taggen und dann traden und schon wieder neu anfangen, weil Tour und 55 Millionen, das sollte man nach der Saison wissen, das wird nicht funktionieren. Punkt. Und wenn Tour das nicht will, dann muss er gucken, ob ein anderes Team ihm so viel Geld gibt. Vielleicht ist es ein Jahr, zwei Jahre, und danach, glaube ich, sieht man ja an Daniel Jones, war es das dann. Und das hoffe ich für ihn nicht, weil nach seinen ganzen Verletzungen hat er sich durchgekämpft, toi toi toi, läuft super. Ich hoffe, ich verschreie es jetzt nicht. Das muss Tua wissen. Und ich hoffe, dass da nicht so ein Agent, ich weiß nicht, ist es auch Drew Rosenhaus, der dahinter sitzt, der da nicht drauf pocht, weil das bringt Tua auch nichts, wenn er zwei Jahre 40 Millionen, 45, 50 Millionen verdient und dann Backup wird. Aber gut, das ist Zukunftsmusik, das wird spannend. Aber ich glaube, dass diese Antwort gibt uns die Saison bisher.
Ja, ich denke, das schauen wir mal. Also Tua hat seinen Agenten tatsächlich vor der Saison gewechselt. Das ist zumindest richtig. Und war bei Leek Steinberg und ist jetzt bei Athlete First with Ryan Williams and Austin Lehman listed as his agents. Nur, dass ihr da draußen das auch wisst. Unter anderem bei Williams sind auch unter Vertrag Robert Hunt, Raekwon Davis, Hunter Long und River Crawcraft. Eine Sache, die mir nämlich jetzt, die mir so ein bisschen dann durch den Kopf gegangen ist. Und das ist jetzt quasi eine Triggerwarnung, weil jetzt wird's wild. Ich meine, ich war vorletztes Jahr auch relativ früh mit meiner Brian Flores-Geschichte, dass der entlassen wird. Die Dolphins sehen, dass sie einen Headcoach haben, der offensiv sehr, sehr viel auf die Beine stellen kann. Ich kann Mike McDaniel nicht lesen. Ich weiß nicht, wie zufrieden der mit Tua ist. Ich weiß, was er sagt. Ich weiß nicht, wie viel er der Medienlandschaft wissen lässt. Ja, ich meine, ich habe auch Hard Knocks nicht geschaut. Ich kann das nicht einschätzen. Aber die Dolphins haben einen Roster, der auf ein Zwei-Jahres-Fenster angelegt ist. Weil darüber hinaus, nur wenn alle Spieler jetzt super günstige Verträge unterschreiben, was es nicht passieren wird. Denn Christian Wilkins wird nicht für 15 und ein LVG wird auch nicht für 7,5 Millionen unterschreiben. Das wird nicht passieren. Die Spieler werden gehen. So, jetzt ist die Frage. Die Dolphins haben viele Verletzungen. Xavier Howard immer wieder angeschlagen. Terron Armstead. Robert Hunt, okay. Connor Williams hat sich das Kreuzband gerissen. Isaiah Wynn ist auf IR. Tyreek Hill hat immer wieder ein paar Geschichten, aber liefert krass ab. Das muss man mal sagen. Jalen Ramsey hatte sich verletzt. Jalen Phillips, Achillessehne. Jevin Holland. Gut, das passiert mal, aber also es ist diese ganzen Verletzungen, es ist super fragwürdig. Super, super fragwürdig. Die Dolphins spielen diese Spieler auch nicht. Sie gehen auf Sicherheit, und ich weiß nicht, ob das jetzt uns vielleicht sogar den Sieg gekostet hat gegen die Titans. Hätten Robert Hunt und gerade Jevin Holland da einiges verändern können? Ich denke. Warum haben wir ihn nicht spielen lassen? Aus Sicherheit? Weil wegen Playoffs? Ich weiß es nicht. Aber ich will nicht zu weit ausholen. Die Dolphins haben Spieler, und da rede ich jetzt nicht von Jalen Phillips und Jevin Holland und Jalen Waddle. Die sind dort ausgenommen. Mit Austin Jackson hat man verlängert. Sollten die Dolphins nach dieser Saison in ein Rebuild gehen? Weil jetzt hat man noch Spieler, die haben zwar noch vielleicht zwei Jahresverträge, die könnte man aber tatsächlich gut traden, sehr, sehr gut traden. Und man sammelt sehr, sehr viele Early-Round-Picks ein und schaut, was man im Roster-Building mit Chris Greer und Mike McDaniel erschaffen kann. Wäre das eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Weil, ich meine, die Drafts waren jetzt nicht so erfolgreich letztes Jahr und dieses Jahr, meine ich. Cam Smith hat kaum das Feld gesehen. Ich meine, Devin Achane ist eine Granate. Ja, also ich bin da tatsächlich unschlüssig. Ich trage den Gedanken jetzt schon so seit diesem Spiel mit mir rum. Wegen diesen ganzen Verletzungen. Ich weiß es nicht. Sollte man das eine Jahr noch versuchen, irgendwie dann das Fenster offen zu halten, trotz dieser Verletzungen? Oder sagt man, man bricht komplett und tradet viel, viele Spieler und versucht, so viel Material an Picks zu holen, um dann in zwei Jahren sehr viele junge Spieler zu haben und aus daraus ein junges Team zu bilden, was viel Erfolg haben kann. Das birgt offensichtlich, wir Dolphins kennen das und wir sind eigentlich dessen müde, birgt viele Risiken. Man muss einen Quarterback hitten, sonst ist das Ganze eh egal. Aber ja, ich weiß es nicht. Es ist so ein Gedanke. Danny, du kannst dich gerne dazu äußern, wenn du möchtest. Musst nicht. Es ist ein sehr, sehr wilder Gedanke, wie ich aktuell auch noch finde. Aber ich fühle mich auch gar nicht so weit weg von einer Möglichkeit dazu.
Wow, okay, also das wäre jetzt auch ein bisschen weit in die Glaskugel gucken, so ein bisschen, aber ich glaube, die Frage, die du in den Raum stellst, ist prinzipiell zumindest erstmal berechtigt. Wahrscheinlich würde dir jetzt vielleicht Tobi in die Parade fahren, weil Deadcap hier und da und sonst irgendwas, da bin ich in den Zahlen nicht tief genug drin, ob das alles so machbar ist und sich so finanziell lohnen würde oder nicht. Ich finde es sehr schwierig, das jetzt so spontan und aus der Kalten irgendwie zu bewerten. Ich finde es aber zumindest einen legitimen Gedanken, den man haben kann und ja, den man vielleicht auch ja, definitiv diskutieren kann. Ich persönlich bräuchte dafür auf jeden Fall ein bisschen mehr Vorbereitung.
Ja, es ist ja auch kein Problem. Es war jetzt auch nur mal so ein grundsätzlicher Gedanke, was grundsätzlich wild ist. Ich meine, gerade Tyreek Hill wird man vermutlich nicht loswerden. Das wird erst nach der kommenden Saison ja auch passieren, dass man ihn dort vermutlich los wird. Obwohl auch da das Dead Cap bei 53, ja, Tyreek Hill war vielleicht das schlechteste Beispiel. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich tiefer reingehe, dann ist das alles doch gar nicht so cool. Aber Thilo, was denkst du? Wann riebelt?
Ich finde das gar nicht so wild, ganz ehrlich. Grundsätzlich muss man sich erstmal überlegen, wo will man hin? Will man, die Möglichkeit besteht, die New Orleans Saints werden? Heißt mal Playoffs, erste Runde raus, tschüss und irgendwie immer 8 und 9, 9 und 8, was auch immer. Oder geht man halt den Weg Super Bowl und dann ist vorbei, so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen gar nicht das Krasse gehen. Wir können auch wieder ein Adrian-Franke-Begriff, den Soft Rebuild angehen. Den können wir wirklich angehen und vielleicht müsste man ihn sogar mal angehen. Wenn man mal so ein bisschen guckt, nächstes Jahr, wir haben unfassbar viele Free Agents, wichtige Free Agents. Wilkins ist natürlich da der größte Name, AVG, Connor Williams, die O-Line, da müssen wir Spieler für holen. Mit 23 Millionen, glaube ich, über dem Cap können wir das gar nicht. Wo kriegen wir das Geld her? Ja, ich denke, Ogba ist ein Cut-Kandidat. So, da haben wir schon was gespart. Dann natürlich eine Tour-Extension würde uns Geld sparen. Muss man nur gucken, wie verkauft man seine Zukunft durch einen Vertrag. Aber dann haben wir so Namen. Alles mit einem Post-June-Trade natürlich. Ein Baker, Jerome Baker, was kriegt man dafür? Vielleicht noch einen 5-Runden-Pick, bringt uns aber 11 Millionen. Ein Terron Armstead ist die Frage, ob wir den loswerden würde. Aber ansonsten ein Savin Howard sparen wir fast über 18 Millionen. Wenn man da auch noch einen kleinen Pick für kriegt, sind das schon mal Sachen, um den Cap ein bisschen gesünder zu sparen. Ja, also da finde ich, da sollte man schon drüber sprechen dürfen, solche Spieler. Und wenn man dann rechnet, nur Ogba, Howard und Baker, dann sind das mal locker roundabout gut 50 Millionen mit drei Spielern. Da geht schon was. Natürlich muss man die auch loswerden. Das ist nämlich der springende Punkt. Cutten ist leider nicht so wirklich eine gute Alternative, außer bei Ogba. Und Baker, ja, mit Abstrichen. Also ich würde sagen, du hast da schon recht. Ich würde tatsächlich auch im nächsten Jahr ein Soft Rebuild versuchen anzustoßen, weil ich auch der Meinung bin, dass wir, wenn wir dieses Fenster krampfhaft offen halten, im nächsten Jahr werden wir immer noch nicht top, top, top Tier sein. Wir werden wieder eine gute Saison spielen können. Ob es für den Super Bowl reicht, ist dann Glück. Das ist es immer. Und dann kommt der richtig große Knall, der richtig große Knall. Und dann sprechen wir darüber, dass ein Wilkins eh weg ist und dass man dann auch ein Hill verliert und so weiter und so fort. Und ist die Frage, ob man das wirklich muss. Und das kann wahrscheinlich am Ende nur Ross und Greer beantworten, wie wirklich wie groß der Druck da auf dem Kessel ist. Das war natürlich viel Glaskugel, aber ich halte das gar nicht für so unrealistisch.
Ja, wie gesagt, ihr da draußen, ihr könnt natürlich da gerne eure Kommentare mal dazu dalassen.
Ich will nochmal eins würde ich euch beide nochmal fragen. Ganz ja? In den Bauch raus, Bauchgefühl. Tour geht, wir kriegen für ihn 2 First-Rounder im Trade und dafür holen wir mit dem Second-Rounder und von mir aus dem Viert-Rounder Justin Fields.
Ich weiß nicht, ob ich Justin Fields haben wollen würde, aber wenn ich die Trade-Kompensation für Tour bekomme, dann würde ich auch den Second-Rounder für Justin Fields ausgeben.
Ja, ich nehme ich glaube ich auch.
Danny?
Also ja, von der Kompensation her auf jeden Fall. Gegenwert würde stimmen. Ich persönlich bin jetzt nicht so der krasse Justin Fields-Fan und bin mir da ehrlicherweise nicht ganz so sicher, wie er gegebenenfalls in das System passen würde. Aber zumindest vom Wert, den Thilo jetzt aufgerufen hat, wäre es ein Move, über den man nachdenken sollte.
Ja, damit habt ihr auf jeden Fall jetzt zu Hause noch eine kleine Denkaufgabe bekommen. Und nein, die Folge ist jetzt noch nicht zu Ende. Aber ich denke, wir schließen hier das Kapitel, dass eine Niederlage gleich zu einem Rebuild führen kann. Ja, wie gesagt, es viel aus den Gefühlen geleitet und so, wie sich halt aufgrund der Verletzung einfach gewisse Sachen dann in den Gedanken bilden. Ja, ich meine, wie gesagt, lasst euch nicht zu sehr davon triggern. Mir hat geholfen, dass ich Anfang der Woche Twitter einfach mal von meinem Handy gelöscht habe und jetzt nur noch auf meinem Computer darauf zugreifen kann. Das hat mir sehr viel gebracht, schon jetzt in den ersten 3 Tagen ohne, weil ich mich nicht um gewisse Sachen ärgern muss. Das ist sehr, sehr schön und ich kann auch nicht so viele Hot-Takes raushauen. Es ist wunderbar, das dazu. Und wie gesagt, lasst euch davon nicht zu sehr triggern, wenn es euch zu sehr triggert. Seht es einfach als Möglichkeit an, was passieren kann, wenn ihr euch mehr mit den Dolphins beschäftigen wollt und nicht nur sagt, Dolphins holen jetzt 3-mal in Folge den Super Bowl. Wollen wir alle? Und wenn die Dolphins dieses Jahr den Super Bowl holen, dann kann Tour auch für 50 Millionen unterschreiben. Ist mir dann egal. Wir reden seit 72 über die Perfect Season. Da können wir auch noch 20 Jahre über einen anderen Super Bowl sprechen. Gar kein Problem. Aber das sieht nach dem Spiel jetzt erstmal weniger so aus vom Gefühl her. Und vom Gefühl her schauen wir jetzt gleich mal oder schauen wir jetzt gleich, also in den nächsten Sekunden, in die Preview zu dem Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Jets. Und für die Preview zum Spiel der Miami Dolphins zu Hause gegen die New York Jets haben wir uns keinen alten Bekannten. Also diejenigen, die unsere Crossovers bei der Gangrene Germany hören, was ich euch allen ans Herz lege, ja, da zumindest jetzt schon mal die erste Werbung, folgt der Gangrene Germany. Das habt ihr nicht zum ersten Mal gehört. Wenn ihr denen nicht folgt, dann bin ich sauer auf euch. Und Micho war dort am Anfang der Woche zu Gast. Also da solltet ihr in die neue Folge sowieso reinhören, weil ihr da auch noch mehr Content zum Spiel bekommt. Aber diejenigen, die das auf jeden Fall schon mal getan haben, werden die Stimme erkennen und das erste Mal tatsächlich hier zu Gast. Herzlich willkommen, moin Knut.
Ja, guten Moin. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dabei zu sein.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier dabei zu sein. Das freut mich sehr. Und ja, ich meine, stell dich doch mal erstmal so ein bisschen vor, weil der ein oder andere wird dich vermutlich nicht kennen. Du bist ja New York Jets-Fan, sonst hätten wir dich ja nicht eingeladen. Wie bist du zu den Jets gekommen und seit wann bist du Jets-Fan? Und was machst du bei der Gangrene?
Das sind viele Fragen. Ich versuche die kurze Fassung zu erzählen. wie so viele Jets-Fans war mein erster Kontakt mit den Jets über King of Queens. Ich habe die Serie geliebt, oder ich liebe sie immer noch. Entdeck mich oft in Duck wieder selber. Und ja, ich habe es halt gefeiert und ich habe gedacht, wenn ich irgendwann mal diesen Sport Interesse mich dafür interessieren sollte, dann können es nur die Jets werden. Und ich war dann 2011 mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin in New York. Ihr Cousin lebt in Manhattan. Und meine Frau meinte, wollen wir nicht gucken, dass wir irgendwie ein Sportevent mitnehmen. Und ich hatte null Ahnung von Football, ne? Gar nicht. Und habe gesagt, ja, klar, warum nicht? Und wir hatten dann Karten und ich dachte wirklich, ich bin davon ausgegangen, das ist ein Preseason-Spiel. Ich wusste nicht, dass die Saison schon losgeht. Es war 9-11 2011 und ich war dann Sunday Night gegen die Cowboys im Stadion mit wirklich allem, was man sich vorstellen kann. Feuerwerk, sämtliche Präsidenten waren im Stadion, ehemalige und aktuelle, und Medal of Honors wurden verliehen und was weiß ich, diese überdimensionale Flagge, die jetzt fast bei jedem Spiel auf dem Feld ist, die das ganze Spiel verging, die wurde da zum ersten Mal quasi präsentiert und wir lagen dann ich glaube mit 17 Punkten hinten oder 14 im vierten Quarter und haben dann mit auslaufender Uhr mit dem Field Goal das Spiel gewonnen und dann, ja, war ich in Brand gesetzt irgendwie, war dann nächsten Tag in Manhattan im Fanshop, den gab es damals noch, meine Frau hat mich da nicht rausgezogen, hätte ich wahrscheinlich die ganze Urlaubskasse auf den Kopf gehauen, und ja, ich bin dann nach Hause gekommen wieder, hab mir ein altes Madden geholt für die PlayStation, hab mir dann so quasi Football beigebracht, Internet und sowas war noch nicht so verbreitet 2011, oder nicht so, ja, es gab halt noch nicht so viel Content zu Football in Deutschland. Und habe ich mir irgendwie über irgendwelche Streams dann die Jets angeguckt, ein paar Jahre, und habe mir gedacht, na gut, jetzt musst du mal investieren und Game Pass gucken. Und dann, ja, habe ich dann auf einer Footballerei-Party irgendwann Basti kennengelernt von der Gang in Germany, der ist jetzt leider nicht mehr dabei, macht jetzt auch einen Podcast über die Footballerei. Und ja, der hat mich dann quasi mit der Gang in Germany in Kontakt gebracht. Da wurde ein Verein gegründet und ich bin dann irgendwann auch zum Podcast reingerutscht. Ja, das ist quasi jetzt die kurze Version von der Story. Und jetzt ich bin im Vorstand auch des EVs quasi. Unser Podcast Jetpack ist ein offizielles Organ des Vereins geworden vor kurzem. Und ja, macht alles viel Spaß. Natürlich mit euch, wenn man gut interagieren kann. Mittlerweile ist man ja gut vernetzt in ganz Deutschland. Mit euch macht es am meisten Spaß.
Oh, ja, nice. aber coole Geschichte. Und ja, diese King, ich meine, ich liebe die Serie auch. Ich meine, ja, man kann gar nicht genug zu dieser Serie sagen, weil sie einfach so glorreich ist. Und überraschenderweise hat es mich dann nicht zu den Jets gezogen. Ich war vorher dann schon vergeben. Aber coole Geschichte. Und ja, ich glaube, es geht vielen Leuten so, was diese Fangeschichten angeht. Wenn man einmal in diesen Fanstores ist, denkt man, ja, jetzt bin ich ja schon mal hier, kann ich den Laden auch leer kaufen. Klassiker. Ja, cool. Kommen wir dann mal so ein bisschen in Richtung der New York Jets. Die New York Jets stehen 5-8 zum jetzigen Zeitpunkt und haben tatsächlich nach fünf Niederlagen in Folge, wo es zwischenzeitlich echt düster aussah, einen phänomenalen Sieg landen können. Zach Wilson ist back in business. Mit 30-6 hat man zu Hause die Houston Texans geschlagen. Ich meine, ich stand zur Halbzeit nicht sogar noch 0-0. Ich meine, mich da an sowas zu erinnern.
Das stimmt.
Krass. Und mal eben 30 Punkte in der Halbzeit draufgesetzt. Knut, hol uns da doch mal so ein bisschen ab. Wie zufrieden warst du am Wochenende mit dem Spiel?
Ja, sehr natürlich. Ne? Man kannte das ja gar nicht mehr. Also weder Siege noch irgendwie souveränes Play irgendwie. Wir haben ja schon ein paar Spiele gewonnen dieses Jahr, aber halt auch immer nur so eng. Ne? Also zittern bis zur letzten Sekunde, da war nichts Souveränes dabei. Man kannte das nicht mehr. Ich wusste nicht, wie es ist, mit einer Führung zu spielen, wie einfach es dann werden kann, wenn man immer gute Field Position hat, weil der Gegner den vierten Versuch ausspielen muss und es nicht schafft und so Geschichten. Deswegen war ich sehr zufrieden. Ne? Die Entwicklung in den letzten Wochen war natürlich sehr ärgerlich. Dieses ganze Hin und Her mit dem Quarterback-Gebenche und dann kommt der Ersatzmann und dann wird nach einem Spiel der Ersatzmann dann gleich gecuttet und Red Ripien wird geholt. Damit hat man sich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Aber ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Mal gucken, was jetzt noch geht die nächsten Wochen. Ich hoffe, dass wir noch so viele Spiele wie möglich gewinnen. Also die rechnerische Chance ist noch da und so lange glaubt man auch irgendwie dran.
Ja, nice. Die Einstellung lobe ich mir. Ich meine, es ist immer so ein bisschen Da scheiden sich ja auch die Geister so ein bisschen dran. So, es gibt dann die Leute, die sagen, na, jetzt will ich das Spiel verlieren. So, das ist ja ganz, ganz schwierig immer, finde ich, darüber überhaupt zu sprechen. Ja, Zach Wilson kam zurück, hat das Team zu einem in der zweiten Halbzeit souveränen Sieg geführt, war tatsächlich dann auch AFC Player of the Week, wenn ich das richtig gesehen habe. Tommy DeVito war es übrigens in der NFC, also New York diese Woche einfach Football-Hochburg in der NFL. Hat man auch selten. Der Zweck finde ich bei Tommy DeVito ein bisschen größer, aber das ist was anderes. Es steht ja hinter den Jets so ein bisschen immer noch dieser Schatten von Rodgers. Ja, das Fenster, Trainingsfenster ist geöffnet. Ich habe überraschenderweise, muss ich sagen, ich habe mit mehr PR um dieses Thema irgendwie mir gedacht, also erwartet. Wird Rodgers denn diese Saison noch spielen? Wie ist da der aktuelle Stand? Ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt gegen die Dolphins spielen wird, aber es war ja sowieso von Anfang an so mystisch, so dieses Spiel gegen die Commanders, irgendwie stand das im Raum.
Genau. Das hat er immer so angekündigt, dass er Weihnachten auf dem Platz stehen wird. Ja, ich bin ja eher skeptisch. Also wenn es sportlich noch um irgendwas gehen sollte, und dann, das würde bedeuten, wir müssten euch am Wochenende schlagen, und die anderen spielen vielleicht ein bisschen für uns, dann denke ich, wird er spielen wollen. Und ich glaube, wenn ein Aaron Rodgers sagt, ich will hier spielen, dann wird sich keiner im Staff sagen, nee, das wird nichts. Ich weiß nicht, viele haben gemutmaßt, dass das vielleicht auch eine PR-Aktion ist, um sich über die Wochen und Monate im Gespräch zu halten. Aber er steht ja nun mal wirklich auf dem Platz und wirft Bälle und läuft. Keine Ahnung. Also ich glaube, er hat Bock. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn wir jetzt verlieren sollten und es gibt keine Chance mehr auf die Playoffs, dann soll er bitte am Spielfeld dran stehen bleiben, seine Jungs an vollen Tipps geben und dann völlig gesund nächstes Jahr nochmal angreifen.
Ja, ja, es ist vermutlich die sinnvollere Herangehensweise, wie sinnvoll oder wie beherrschend manchmal die Leute sind in der NFL, das ist ja vielleicht was anderes. Ich weiß nicht, ob das Ego von Aaron Rodgers das zulässt, muss ich gestehen, dass er sagt, oh, ich könnte spielen, aber ich spiele nicht. Ich glaube, das ist das größte Problem für die Jets. So von außen würde ich das mal so in den Raum werfen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Personalie. Und damit würde ich erstmal sagen, ich gebe dann weiter. Und Danny, du darfst gerne mit deinen Fragen an Knut aufwarten und das herauskitzeln, was du herauskitzeln möchtest.
Ja, vielen Dank erstmal. Ihr habt zwei Fragen tatsächlich, die ich habe, so ein bisschen gerade schon angedeutet, aber nicht ganz drüber gesprochen. Deswegen würde ich da...
machst jetzt schon den Tobi, ne?
Ja, so ein bisschen. und zwar das erste, Zach Wilson, war es die Auferstehung jetzt, dieses Spiel? Also hält man jetzt wieder ein bisschen mehr von ihm bei euch? Oder denkst du, es war nur so ein One-Hit-Wonder gewesen diese Woche? Wie stehst du dazu?
Also wenn es die Auferstehung wäre, dann wäre es ja jetzt die vierte oder fünfte. Also er wurde schon oft tot gesagt oder aus dem Team geschrieben und so. Ein Großteil der Jets-Fans, ich zähle mich dazu, für die ist das Kapitel Zach Wilson beendet. Also zumindest was den Starting-Job angeht. Wenn es gut läuft, wird er vielleicht irgendwann ein solider Backup. Dass er Football spielen kann, hat er jetzt am Wochenende bewiesen, hat er auch davor die Spiele schon bewiesen. Wir haben gegen die Eagles hat er gut gespielt, er hat gegen die Chiefs sehr gut gespielt, die hätten wir fast geschlagen. Er hat immer wieder so Flashes, so Ausreißer. Er kann das bloß nicht kompensieren. Er kann das nicht kontinuierlich Woche für Woche auf den Platz bringen. Also solche Spiele wie jetzt gegen die Texans mit 300 Yards und 2 Touchdowns verlangt auch 75%, glaube ich, Completion, verlangt auch gar keiner von ihm. Aber er... Weiß nicht, er lässt sich dann immer wieder zu Fehlern hinreißen. Er hat ja auch gegen die Texans einen unnötigen Ballverlust gehabt, der dann zum Glück nicht ins Gewicht gefallen ist, aber trotzdem sehr, sehr unnötig war, wo er selber scrambled und nach 10 Yards einfach sliden kann für einen First Down und denkt, er holt lieber 12 Yards raus und springt kopfüber in den Defender rein und verliert den Ball dabei. Und sowas passiert ihm halt viel zu oft, ne? Und dass er auch Würfe nimmt, die unnötig sind, dass er sich in der Pocket falsch verhält, oft nach hinten läuft, so den Winkel quasi für den Edge-Rusher besser macht und seine O-Line damit noch schlechter aussehen lässt. Ja, eine Woche später macht er es wieder gut, verhält sich gut in der Pocket, geht nach vorne raus und so eine Sachen. Weiß nicht. Also er hat ein bisschen Credit zurückgewonnen. Hat er auch über die Saison, weil er sich charakterlich ein bisschen entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch das letztes Jahr noch auf dem Zettel habt mit seinen PKs teilweise, wo er meinte, er lässt die Defense nicht im Stich, wenn er für 70 Yards wirft. Da hat er sich auf jeden Fall, was den Lockerroom angeht, sehr gut entwickelt, sportlich, stagniert das halt mit Flashes. Ich glaube nicht, dass er jemals Starter in dieser Liga wird. Und wenn wir Glück haben, wird er ein durchschnittlicher Backup.
Okay, vielen Dank auf jeden Fall erstmal dafür. An die Pressekonferenzen kann ich mich auch noch erinnern. Da dachte ich mir auch so, das sind große Worte für einen Quarterback in dieser Liga, auch in seinem Alter, aber gut. Die zweite Frage oder die zweite Sache, die ihr angesprochen habt, du hast gesagt, ihr habt rechnerisch natürlich noch Chancen auf die Playoffs. Jetzt realistische Einschätzung, wie stehst du zu? Denkst du, das schafft ihr noch oder ist das Zahlenspiel auch eher nur ein Zahlenspiel?
Ja, natürlich ist das nur ein Zahlenspiel. Also realistisch ist das natürlich nicht. Ne? Ich glaube, es liegt jetzt bei 10% oder 11% oder so. Aber gut, wie hoch waren unsere Siegchancen gegen die Texans? Also wer hätte gedacht, dass wir gegen Texans gewinnen? Was ich gelernt habe jetzt in 12, 13 Jahren Football gucken, sagt niemals nie, alles ist möglich, jeder kann jeden schlagen. Und wie gesagt, man will ja auch, um sich quasi bei Laune zu halten und hier mit Spannung am Fernseher zu sitzen, jeden Sonntag, will man sich auch einreden, dass da noch was geht, dass die Spiele nicht umsonst sind. Rico hat es ja gesagt, wir als Fans wollen natürlich auch so viele Spiele gewinnen, wie es geht. Wir wollen nicht also ich zumindest nicht, und ich spreche da hoffentlich für die Mehrheit der Jets-Fans, wollen nicht einen besseren Draft-Pick uns erspielen, indem wir jetzt für jede Woche den Arsch voll kriegen. Deswegen, ja, ich rede mir das natürlich schön. Also das ist unrealistisch, dass wir es packen. Aber es ist halt eng, ne? Viele sind jetzt mit was haben die jetzt alle? 8-7? Nee. 7-6? Wie stehen die jetzt alle gerade? 7-6, ne?
7-6.
Das ist so ominös. Ja. Solange was drin ist, ja, redet man sich das irgendwie ein, dass es um was geht.
Okay, alles klar. Und dann tatsächlich so ein bisschen auch Eigeninteresse. Ich habe auf den Injury Report geguckt und zum Beispiel aktuell Breece Hall mit Questionable drinne. Was denkst du, würde er Wochenende spielen oder nicht? Weil er hat ja bei euch auch wieder jetzt so ein bisschen die Kurve nach oben bekommen, leistungstechnisch.
Ja, ich hoffe, er wird spielen. Ich bin mir auch fast sicher, dass er spielen wird. Also so ein Injury Report auf dem Donnerstag, wisst ihr auch, sagt relativ nichts aus. Ihr kennt das von Tom Brady, der war bis Samstag auf dem Report und hat Sonntag gespielt, jede Woche für Woche. Wäre natürlich gut, wenn er spielt. Er war jetzt ein bisschen abgekühlt, aber hat natürlich Sonntag gegen die Texans richtig gut performt, hatte fast 100 Receiving Yards, Receiving Touchdown. Ist auch für 40 Yards gelaufen oder 80, ich weiß nicht. Aber hatte auf jeden Fall eine richtig gute Leistung seit langer Zeit mal wieder und ist natürlich ein wichtiger Bestandteil unserer Offense. Und ich hoffe, dass er wieder fit wird.
Ja, danke dann auf jeden Fall erstmal dafür. Das wären die Fragen jetzt von meiner Seite aus Stand jetzt erstmal gewesen.
Okay, dann Thilo, darfst du natürlich jetzt gerne.
Ja, danke. Ich habe auch gar nicht so große Fragen. Die erste kannst du wahrscheinlich sehr schnell machen. Vor 3 Jahren habt ihr Carl Lawson geholt, so als den Pass-Rusher. Viele Verletzungen. Ich glaube, er ist mittlerweile aber von IA runter, aber so eine Rolle hat er nicht mehr. Oder habe ich da irgendwie einen falschen Eindruck?
Nee. Genau, wir hatten ja über Jahre überhaupt gar keinen Pass-Rush, gar nicht. Und haben immer darauf gehofft, mal irgendwen zu kriegen. Und dann kam Carl Lawson, der hat einen relativ großen Namen. Es haben sich auch alle darüber gefreut. Und er hat sich dann in der Saisonvorbereitung auch die Achillessehne gerissen, war dann Season Out. Und dann kam er zurück. Und mit ihm dann aber hat er auf einmal John Franklin Myers performt, den wir geholt hatten. Vom Weber. Dann hatten wir Jermaine Johnson gedraftet. Dann haben wir einen Bryce Huff, der auch über seine Snaps gesehen hat. Und Carl Lawson ist dann so nach und nach quasi immer ein Glied weiter zurückgerutscht. Ne? Jetzt haben wir jetzt im Draft ja auch hier Will McDonald geholt in der ersten Runde. Und Carl Lawson ist jetzt, er hat letztes Jahr noch gespielt, hat auch seine Stats. Und ist jetzt aber die letzten Wochen jede Woche healthy stretch. Und viele hatten auch gedacht, dass er noch getradet wird vor der Deadline. Ist nicht passiert. Aber ich glaube, sein Vertrag läuft jetzt aus. Der wird auf jeden Fall weg sein nach der Saison, weil einfach kein Bedarf ist. Also ich glaube, ich traue ihm noch zu, dass er in der NFL spielen kann. Aber die Konkurrenz bei den Jets auf der Position ist gerade einfach viel zu hoch. Hm.
Daran anschließend musst du so ein bisschen nachsehen. Ich verfolge die Jets jetzt auch so maximal in den Highlights, wenn ich ehrlich bin. Letztes Jahr hatten wir so am Ende der Saison das Narrativ Jets, naja, Top-3-Defense war es dann wohl. Dieses Jahr, wenn man so durch die neutralen Podcasts sich hört, hat man oft den Eindruck, Jets immer noch Top 5. Die Stats sind es nicht so ganz. Wie würdest du das einschätzen?
Also in meinen Augen auf jeden Fall ist es eine Top-5-Defense. Das mag mit daran liegen, dass ich wirklich jedes Spiel sehe, vom ersten bis zum letzten Snap und das halt von vorne bis hinten mitbekomme. Und wenn ich sehe, also wen wir die Saison gespielt haben und wie schlecht wir die teilweise aussehen lassen, dann komme ich halt zu dem Schluss, dass wir mindestens eine Top-5-Defense sind. Ob man das an den Stats sehen kann, weiß ich nicht. Ich beschäftige mich ehrlich gesagt auch nicht so mit. Für mich ist das, was das Auge wahrnimmt, immer wertiger als das, was mir Zahlen zeigen. So. Und wenn ich sehe, wie wir da, also jetzt zieht Cici Stau zum Beispiel, kommt nach New York als MVP-Kandidat und wirft, weiß ich, 300 Yards jedes Spiel im Schnitt oder mehr und geht damit, weiß ich nicht, was hat er, 80 Yards geworfen?
Mit einer Concussion, ne? Aber ja.
Na ja, gut, nee, mit Concussion, danach ist er ja rausgegangen, ne?
Das ja, war genau.
Im vierten Viertel. Er sah jetzt nicht aus wie ein MVP-Kandidat, sag ich mal so. Und genauso wenig wie Jalen Hurts gegen uns oder Patrick Mahomes gegen uns, ne? Oder Herbert oder Josh Allen. Also die Defense ist schon sehr gut, die hält uns Woche für Woche im Spiel. Ich will nicht wissen, wie das aussehen würde, wenn wir defense-seitig nicht so stark wären. Dann hätten die Jets ein richtiges Problem. Aber ja, Top 5 definitiv in meinen Augen. Mhm.
Dann finde ich ganz spannend daran anschließend, letzte Frage, wenn du sagst, Top Defense auf jeden Fall, das ist ja nun mal das Steckenpferd von eurem Head Coach und man verpasst jetzt wieder die Playoffs mit, keine Ahnung, gehen wir am Ende mal von 7 Siegen aus, man verpasst die Playoffs. Sitzt er dann auf dem heißen Stuhl oder sagt man, das Jahr war jetzt geschenkt, Pech, es geht alles so weiter wie bisher?
Ah, das ist natürlich ein heißes Thema gerade. Ja, da gibt es wirklich zwei oder wenn nicht sogar drei Lager innerhalb der Fanbase. Die eine Wahrheit ist, dass er jetzt in seinem dritten Jahr ist, unser GM ist in seinem vierten Jahr und die Resultate sind halt nicht da. Das ist ein Fakt, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Man muss aber, finde ich, in der Situation jetzt halt auch die Begleitumstände mit berücksichtigen. Ne? Wir haben klar Aaron Rodgers verloren. Wir haben unsere komplette O-Line fast verloren. Da spielt teilweise der vierte, fünfte Tackle. Da spielen Leute, die waren vor zwei Wochen noch auf dem Practice Squad irgendwo. Dass das natürlich Spuren hinterlässt im Spiel, ist natürlich klar. Wenn der Erfolg nicht da ist, muss man ihm trotzdem zugutehalten, also beiden, GM und Coach, das gehört ja ein bisschen zusammen, dass sie einen guten Lockerroom haben. Also wenn man die Leute im Interview sieht, die teilweise nach Siegen anfangen zu weinen und sagen, cool, dass ich hier bin, cool, dass ich eine Chance habe. Den Lockerroom hat er, glaube ich, im Griff. Also das Team steht hinter Coach und das Team hält hinter dem Coach. Das Team hält auch zusammen, denke ich, intern. Da ist jetzt irgendwie, glaube ich, kein großer Stinkstiefel dazwischen. Das hat man auch im Draft gesehen, da haben sie mir geguckt, dass sie Team-Captains draften und so, dass das manchmal wichtiger war als vielleicht das Talent, wenn oder dass das oft der ausschlaggebende Punkt war, dass sie der Führungsspieler holen. Ich denke, wenn diese Rodgers-Situation jetzt nicht wäre, dann wäre er auf dem heißen Stuhl. Dadurch, dass unser Owner mit Gewalt, so macht es zumindest einen Eindruck oder so hört man es raus, Aaron Rodgers haben wollte und dass weder die Entscheidung vom Head Coach noch vom GM waren, denke ich einfach, dass die Verletzung die beiden jetzt auch schützt. Weil ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, wir trennen uns von dem Coach, dass Aaron Rodgers sagen würde, okay, dann trenne ich mich von euch. Und das war's dann. Ne? Klar, mit der Defense ist es bitter, wenn du nicht in die Playoff kommst. Letztes Jahr 7 Siege. Dieses Jahr muss man gucken, wo es endet. Weil man darf halt nicht vergessen, du hast ja 2 Jahre ohne NFL-Starter-Quarterback gespielt. Du hast mit Zach Wilson gespielt und der ist halt momentan statistisch der schlechteste Backup dieser Liga. Und kein Team in dieser Liga kann mit einem Backup-Quarterback, außer die 49ers vielleicht, in die Playoffs kommen. Oder die Bengals vielleicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also das muss man halt mit bedenken. Alle bewerten jetzt die Jets immer und die sagen, die Jets sind scheiße und die gewinnen schon wieder nicht und sie machen wieder Jets-Sachen. Sie spielen mit einem Backup-Quarterback. Und ich bin mir sicher, dass das mit Rodgers und der gesunden O-Line deutlich anders gelaufen wäre. Und ich denke, dass das auch bei der Beurteilung vom Headcoach mit einfließen sollte und wird.
Ja, ich glaube, das wird mal wieder eine Off-Season, wo die Jets rauf und runter laufen in jedem Podcast. Wird spannend werden. Ja, vielen Dank.
Ja, das ist auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Ich meine, ich sage ja nichts Neues, beziehungsweise du wirst es vermutlich nicht wissen, aber ich sage ja schon seit geraumer Zeit, dass sich das bei den Jets und ich sage so häufig heute, das fühlt sich so an, aber für mich fühlt sich das so an und macht es den Anschein, es ist so ein bisschen wie die Dolphins unter Brian Flores, eine exorbitant gute Defense, die wirklich die Spiele entscheiden kann und einfach Top 5 ist. Und dann hast du halt eine Offense, die nicht funktioniert, weil man es entweder nicht schafft, eine offensive Identität zu finden. Deswegen, ich war super irritiert damals, als die Jets LaFleur rausgehauen haben. Das war, fand ich, einer der komischsten Moves der Franchise so in den letzten Jahren irgendwie. Und ähnlich war es aber bei den Dolphins, die ja damals auch den OC rausgehauen haben, weil, ja, man am Endeffekt, es war alles zu komplex. So, hä, okay, es ist die NFL, das ist halt kein Kindergeburtstag. Aber gut, man weiß ja natürlich von hier auch nicht, was da Phase war. Aber auch da, man sieht keine wirkliche Entwicklung. Die Jets haben natürlich jetzt versucht, dieses Fenster zu öffnen. Und ich finde den Move vollkommen legitim, sich einen alternden Elite-Quarterback zu holen, um mit dieser Defense und dann mit einzelnen Playmakern in der Offense, die Jets ja haben, mit Wilson, mit Hall, einfach versuchen, den Titel da zu attackieren. Ich meine, am Ende gehört auch Glück dazu, ja, dass sich eben keinen Spieler verletzt. Da können die Dolphins ja auch ein Lied von singen. Aber es fühlt sich echt extrem, extrem so an. Und ich glaube auch, dass bei den Jets sich nicht viel ändern wird, so von außen betrachtet. Aber was passiert denn darüber hinaus? Weil ihr steht dann ja irgendwie ähnlich wie die Dolphins. Nächstes Jahr vielleicht noch gar nicht, aber das Jahr danach schon irgendwie vor einem Umbruch. Gerade wenn das nächste Jahr nicht so erfolgsversprechend werden sollte, wie man es sich erhofft. Und da sprechen wir ja schon von einem tieferen Playoff-Run, denke ich zumindest, von dem, wie es so von außen zumindest rangetragen wird. Wie schätzt du das da ein? Also nächstes Jahr habt ihr das Fenster offen und danach, was, um da mal so ein bisschen die Long-Term-Experience so ein bisschen zu fühlen, was bei den Jets so abgeht.
Ja, ich halte noch mal kurz ein mit der nicht funktionierenden Defense. Ne? Also ich glaube, Offense. Ich glaube, LaFleur war so ein Bauernopfer. Um irgendwie zu zeigen, dass wir was ändern wollen, ohne groß was zu ändern. Dann hat man halt Hackett implementiert. Natürlich in der Voraussicht, dass man Rodgers haben will. Das ist ja sehr offensichtlich. Von dieser Rodgers-Liste halte ich jetzt nicht so viel. Also da wurde, glaube ich, viel zu viel rein interpretiert. Du musstest einen Receiver holen. Warum nicht Lazar? Der war ja nicht schlecht bei den Packers. Randall Cobb, das ist halt ein Kumpel, ja, warum soll man ihm das verwehren? Also der kostet nicht viel Geld, der kostet keine Draftpicks und so. Ich finde, das wurde ein bisschen hochsterilisiert in den Medien oder auch in den Podcasts, egal wo, in Deutschland oder international. So, das war, ich konnte das irgendwann nicht mehr hören. Diese Rodgers List, da ist irgendwie jeder draufgesprungen. Und ja, wir hatten vor der Saison zum Beispiel einen guten Receiver rum, so auf dem Papier. Ne? Wir haben Garrett Wilson, Offensive Rookie of the Year. Brees Hall kommt zurück nach einem Kreuzbandriss. Oder auch, ich glaube, Kreuzband war's. Dann hast du Corey Davis und Alan Lazar. Das liest du ja erstmal ganz gut. Dann hast du Uzomah und Conklin auf Tight End. Noch jemand gedraftet in der dritten Runde mit Ruckert. Das liest sich so skillmäßig ganz gut. Dann tritt eine Woche vor Saisonbeginn Corey Davis zurück, beendet seine Karriere. Und Alan Lazar fängt auf einmal keine Bälle mehr. Ich glaube, der hat eine Droprate von 20%. Randall Cobb ähnlich schlecht und dann hast du auf einmal nur noch einen Running Back, dann holst du noch diesen anderen, der auch Null-Faktor ist und dann hast du nur noch Hall und der von einer schweren Verletzung kommt, und halt Garrett Wilson, der halt die ganze Offense tragen muss, und ein Backup-Quarterback. Und einen neuen OC, der eigentlich für Aaron Rodgers das Team und das Playbook zusammengestellt hat. Deswegen funktioniert das halt nicht. Was dann nächstes Jahr ist, ja, nächstes Jahr geht, ist, also unsere Defense bleibt komplett zusammen, bis auf Bryce Huff. Da läuft der Vertrag aus, den sollte man verlängern. Unsere Safeties werden Free Agent, da muss man mal gucken. Kann man, muss man nicht. Die stechen jetzt nicht heraus, die sind aber auch nicht schlecht. Ja, Carl Lawson wird Free Agent, der wird gehen. Ansonsten bleibt die ganze Defense zusammen und die ist halt sehr talentiert, sehr jung. Vieles selbst gedraftet auch. Ja, und dann muss man gucken, dass man in der Offense O-Line und Wide Receiver angreift. Also sehr angreift. Also, ja. Das sind so die großen Needs. Und dann weiß ich nicht, wie viel Rodgers noch im Tank hat. Ob der gesund bleiben kann, ob der überhaupt wieder zurückkommt, so wie er mal war, annähernd. Ich weiß gar nicht, hat er 3 Jahre Vertrag? Er hat ja auch seinen Vertrag umstrukturiert, was ja auch viele erstaunt hat. Hat er auf Geld verzichtet, oder was heißt verzichtet er nicht, aber ist weit nach hinten geschoben. Deswegen sehe ich vom Rebuild oder Umbruch, sehe ich auch nach der nächsten Saison noch nicht, weil man halt im Draft, man hat ja für Adams und so viele Draftpicks bekommen, wirklich sich viele Eckpfeiler geholt hat, die auch noch über Jahre quasi das Team stützen können, so dass man quasi sich vielleicht nach der nächsten Saison um einen neuen Quarterback kümmern muss. Wo der herkommt, weiß man dann auch noch nicht, aber ich sag mal, das Grundgerüst der Jets ist mehr als solide, möchte ich meinen.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich gerade mal kurz geguckt bei Spotrac, ist dann auch eine Fehlinfo oder Fehlwissen von meiner Seite. Rodgers, ich sag mal, vor 2025 loszuwerden, wird ein bisschen schwierig für die Jets, es sei denn, ja, selbst wenn man ihn tradet, hat man 49 Millionen Dead Cap und das ist es, glaube ich, nicht wert. Und man hat ja sowieso die Void Years in 2026 auf jeden Fall. Darüber hinaus weiß ich jetzt nicht, ob das Void Years sind, weil dort steht kein Dead Cap. Das wird mit irgendeiner Option zusammenhängen, die ich gerade nicht kenne. Aber das auf jeden Fall, das ist cool. Da danke für die Info, einfach so, was man erwarten kann. Ich bin gespannt. Und bevor du noch Fragen stellen kannst, habe ich noch eine recht spezifische Frage. Und ich meine, ich bin halt ein Fan der Wisconsin Badgers und ihr habt im Draft ja in der 2. Runde Joe Tippmann gedraftet. Wie macht sich der Bursche bei euch? Der ist ja Starter, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und wie macht sich euer Starting? Center ist ja inzwischen, oder?
Genau. Da ja Center 1 und 2 raus sind. Also Tippmann sollte eigentlich auf Guard spielen, um irgendwie ein bisschen reinzukommen. War auch Anfang der Saison nur Backup, aber dann hat sich ja Vera Tucker leider wieder verletzt, schwer, das ist Season Ending. Dann ist er als Ersatzguard quasi reingekommen und dann haben sich ja Wes Schweitzer und Conor McGovern halt auch verletzt, jetzt ist er halt Starting Center. Ich bin dafür, dass er Rookie ist, mit ihm sehr zufrieden. Ja, und wir alle hoffen, dass sich Jui T zu jemandem entwickelt, der so ähnlich performen kann wie Nick Mangold. Ne? Wenn man mal ein Team hatte mit so einem massiven Center irgendwie, der so präsent war und so, dann, ja, das hängt irgendwie nach, das will man dann immer wieder haben. Aber ich denke, er ist auf einem guten Weg. Wir haben den Pick damals gefeiert, als wir ihn geholt haben. Und er spielt mehr als solide. Klar, ist sein erstes Jahr, da ist immer noch Luft nach oben, aber das ist, in meinen Augen ist das auf jeden Fall schon vielversprechend.
Nice. Also, freut mich für ihn zu hören. Natürlich muss man da immer als Dolphins fan natürlich so ein bisschen.
Wie hast du ihn denn zum Draft gesehen? So, wann geht er? Wo hättest du ihn eingeordnet?
Für mich war er tatsächlich ein Second-Round-Pick. Ich bin aber ehrlich, bei Interior-O-Linern tue ich mich meist noch ein bisschen schwerer. Ich meine, er hat in Wisconsin eine sehr, sehr gute Rolle gespielt und die Badgers kommen ja viel über ihre O-Line oder sind zu der Zeit, wo Tippmann noch bei den Badgers gespielt hat, viel über die O-Line gekommen. Da gab es ja immer wieder einige, die jetzt immer noch so in der NFL unterwegs sind. Ich denke, Ryan Ramczyk ist da so das berühmteste Beispiel, der Guard von den Saints. Also für mich war das schon so Second Rounder. Ich hätte ihn auf jeden Fall in der 2. Runde gesehen. Ich hätte auch verstanden, wenn Leute ihn halt ein bisschen später gesehen haben. Aber für mich ein Center, wo ich weiß, der hat im College solide geliefert und ich auch nicht gesehen habe, warum der Interior nicht erfolgreich sein sollte. Und dementsprechend war das für mich einer, wo ich gesagt, cool. War dann so ein weinendes Auge, dass er dann halt zu den Jets gegangen ist oder gegangen wurde, gedraftet wurde. Aber grundsätzlich war das schon jemand, wo ich gesagt habe, okay, sollte keine riesigen Anlaufprobleme haben, also kannst du reinwerfen, sollte jetzt nicht, ist halt nicht so ein Elite-Elite-Spieler, ist halt ein Second-Round-Pick, da erwarte ich, dass es halt ein solider Starter sein kann, wenn mehr cool, aber ein solider Starter sollte in der Second-Round schon möglich sein. Und das ist das, was ich auch so vor, oder wo ich auch sage, da würde ich ihn halt schon sehen. Ja. Und dementsprechend, war das für mich auch ein sehr, sehr guter Pick an der Stelle von den Jets, muss ich sagen.
Ja, musst du sagen, grundsätzlich ist ja eher selten, dass das Center früher als zweite Runde gehen. Oder Interior O-Line im Allgemeinen. Guard schon eher, aber Center ist ja wirklich selten, dass sie sehr früh gehen. Und ja, ich glaube, ihn zeichnet aus, dass er auch flexibel ist, ne? Dass er auch, ich glaube, auf dem College hat er gar nicht so viel Guard gespielt, Highschool ab und zu mal. Aber er hat jetzt in der NFL bewiesen, dass er beides kann. Und wenn du natürlich so eine fragile O-Line hast für die Jets über die letzten Jahre, ist das natürlich Gold wert, wenn du jemanden hast, den du auch hin und her schieben kannst, der da einspringt, wo gerade Not am Mann ist. Deswegen ist das natürlich nochmal ein Pluspunkt für ihn. Und ja, ich denke auch, dass der zumindest eine gute Karriere haben wird, wenn er gesund bleibt und ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Mal sehen.
Ja, schauen wir mal. Also ihm würde ich es auf jeden Fall gönnen. Und ja, wenn die Jets einen guten O-Liner haben, ist das auch okay. Ja.
Er ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt bei den Fans.
Nice. Das freut mich tatsächlich wirklich sehr zu hören. Und ich glaube, der letzte, also Tyler Linderbaum ist der Center, der mir so einfällt als das Riesentalent, was so auf Center galt und der auch gar nicht schlecht spielt. Aber ansonsten ist Center schon so eine Position, zweite Runde. Aber da muss ich sagen, war in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch wirklich gute Spieler dabei.
Ja.
Muss man schon sagen. Und cool. So, dann auf jeden Fall danke, dass du die Fragen soweit schon mal beantwortet hast. Gibt es Fragen, die du in der Folge mit Micho, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, ja. Oder die ihr Micho gestellt habt, Micho nicht gestellt habt. So, nämlich die Folge übrigens an euch da draußen, die habe ich euch in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr dann einfach draufklicken. Da kommt ihr dann automatisch auf die Folge, könnt euch die sehr, sehr gerne auch nochmal anhören und hinterlasst da am besten auch nochmal einen Daumen hoch. Ihr kennt das Spielchen, Support ist kein Mord. Aber Knut, hast du Fragen, die die Dolphins betreffen oder was du schon immer mal über die Dolphins wissen wolltest?
also viele Sachen habe ich natürlich jetzt im Podcast mit Micho erfahren, die ich nicht wusste. Ich hoffe, das gibt jetzt nicht so viel Überschneidung mit dem, was ihr vorher aufgezeichnet habt.
Das ist vollkommen okay, ja. Weil es soll ja immer auch, der Teil ist dann immer für beide Fanbases, finde ich irgendwie, und das haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten und Jahren so gehandhabt. Also wenn es da Überschneidung gibt, vielleicht kitzelt man noch was Neues aus uns raus, aber ja.
Ja, also was mich natürlich interessiert, nach letzten Wochenende, wir haben vorhin schon gesagt, also die Jets haben Überraschung geliefert, aber die Dolphins ja in negativer Sicht ja auch. Ich hab mir die Zusammenfassung angeguckt, ohne das Ergebnis zu wissen, und ich wollte eigentlich schon wegklicken. Wahrscheinlich so, wie ihr auch schon ins Bett gehen wolltet, denke ich, oder? 2 Minuten vor Schluss. Also ich habe gedacht, Was machen die denn da? Also die kriegen es auf ein Silbertablett. Der erste Touchdown war glaube ich, ein Pick-6 an der 1-Yard-Linie von euch. Und dann kurz vor Schluss war es was war das? Dieser Muff-Punt und ein Fumble von Henry?
Ja. Ja, das war so ein Backward-Pass, so ein Shuffle-Pass, stimmt. Lewis so über die Schulter von Henry geworfen hatte.
Ja, genau. Und ich habe so gedacht, na gut, jetzt machen die Titans wirklich alles, um dieses Spiel zu verlieren. Und habe gedacht, gut, ist egal, es läuft dann so. Und ich gucke mit einem Auge weiterhin und denke, was ist denn jetzt hier los? Also wie habt ihr das, auch wenn es wehtut vielleicht, wie habt ihr das wahrgenommen? Und warum habt ihr das noch aus der Hand gegeben? Oder was waren die Gründe dafür?
Ich finde es erstmal witzig, dass du die gleichen Worte benutzt hast wie ich. Also Silbertablett und die Titans haben alles dafür getan, um das Spiel zu verlieren. aber ja, also Ja, ich habe während der Zeit, ich habe auf dem einen Screen mir One Piece anguckt, weil das Spiel allgemein mich ein bisschen angewidert hat. Das wiederhole ich jetzt auch hier sehr gerne, weil es mich so angewidert hat, dieses Spiel, weil es so schlecht war. Ich weiß gar nicht, wieso genau. Also es war einfach wirklich so vom Gefühl her so, es hat sich alles zusammengezogen. Und ich dachte auch so, ja, jetzt haben wir zumindest, egal wie, Sieg ist ein Sieg und nicht jedes Spiel ist schön. Und ich habe das ja live gesehen, tatsächlich, das Spiel. Und ja, und ich saß da und dann ging Mike Vrabel ja für 2, was super clever war, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Super clever, weil du brauchst eh noch einen Touchdown. Ja. Und wenn du da für 2 gehst und das nicht klappt, musst du halt beim zweiten Mal für 2 gehen. Okay, aber du hast zumindest die Möglichkeit und sie sind dafür gegangen und dann hatten sie halt diese Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, so wie es dann noch kam. Die Offense, die Defense hat super soft gespielt dann. Ich meine, ja, es gibt einige Dolphins und ich habe mich da auch so ein bisschen drüber aufgeregt, über diese Offensive Pass Interference von die Andrew Hopkins, wo er den Ball dann fängt, wo der Ball auch den Boden berührt, als er sich dreht und der Catch noch nicht completed war. Also es war dann auch wieder ärgerlich, das kommt dazu, aber ich bin weit davon entfernt, den Schiedsrichtern eine Schuld zu geben, dass die Dolphins das Spiel verloren haben. Die Schiedsrichter waren scheiße, aber das sind sie in der NFL diese ganze Saison. Und ja, und dann es war, ich weiß nicht, bei mir war es echt so, ja, jetzt gucken wir mal, aber jetzt haben sie es irgendwie noch geschafft und dann marschierten die Titans das Feld runter und ich dachte mir nur so, ja, jetzt verlieren sie es halt doch. Und das war, bevor der zwar erste Touchdown schon gefallen war. Ich war so, okay, eigentlich sollte unser Running Game uns das retten, aber irgendwie hat es dann nicht getan und Tua hat dann auch nicht irgendwie die Möglichkeit gesehen, das Spiel zu gewinnen. Dementsprechend, ja, es war sehr ernüchternd, das auf jeden Fall. Und ja, ich weiß gar nicht, Thilo, hattest du es live auch gesehen oder hattest du es auch?
Nee, ich bin jemand, der guckt sich Spiele nachts nie live an, tatsächlich. Also generell, ich mache immer Social Media aus und guck das abends in Ruhe ohne Werbung und lass mich nicht triggern und dann bin ich 1,5 Stunden durch. Aber okay. Das mache ich bei jedem Thursday Night Game so, also tatsächlich.
Okay.
Ich könnte das nicht. Also wenn ich mal reingeht schon darf. Selbst wenn ich durchschlafen wollte, ich könnte es nicht.
Ja, geht mir ähnlich. Und Danny hat es ja auch nicht live geschaut, aber die Gefühle waren quasi identisch. So, oh mein Gott, das darf ja. Also ich sag mal so, viele waren doch sehr krass überrascht von dem, was passiert. Und ich meine, es war ja auch 750 Spiele irgendwo, wo Teams mit 14 Punkten oder so geführt haben, ja. 3 Minuten und jetzt ist es erstmal, dass das Team das noch aus der Hand gegeben hat oder verloren hat dabei. Ganz, ganz wilde Geschichte und ja.
Ja, crazy Ending, ne? Und ich habe danach die Highlights von Giants gegen Packers geguckt, das war genauso wild zum Ende. Ne?
Ja, das war ganz kurios, vor allem, du hast ja diesen Score gesehen, weil das haben die ja, das ist ja auch.
Ja, das war bescheuert, ja.
Das machen die und dann auch immer diese Doubleboxen. Das hat mich auch richtig genervt im Fernsehen selber. Immer diese Doubleboxen, weil wenn ich Giants gegen Packers gucken will, dann gucke ich das. Ihr müsst mir da nicht immer auf einem zweiten Screen da 20 Spielzüge von dem Spiel zeigen. Ich will Dolphins gucken. So. Was tut ihr, auch wenn es weh tut? Aber ja, das war gefühlt das Gleiche, nur in einem anderen Blauton. So. Aber ja, ärgerlich und ja, sicherlich sehr überraschend. Aber Thilo hat es vorhin auch gesagt, ich glaube, die Dolphins waren, was Siege angeht, sowieso geplant im Plus. Also von dem, was man vor der Saison zu diesem Zeitpunkt hätte haben sollen oder was man sich zugestanden hat an Siegen. Ich denke, da waren die Dolphins sowieso im Plus. Und dementsprechend, es ist nicht viel passiert. Die Dolphins sind immer noch Nummer 1. Man muss jetzt halt nur die Kurve kriegen gegen die Jets, sage ich mal.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine. Also ich fand das, was du gesagt hast, mit den 2 Points fand ich auch super clever. Ich habe mich auch kurz gedacht, was soll das? Aber ja, du musst ja quasi eine Quote von 50% haben bei zweiten Versuchen. Dann hast du auf jeden Fall das Unentschieden sicher. Und wenn du es beim ersten Mal schaffst, hast du eigentlich einen Sieg sicher, wenn du 2 Touchdowns kriegst. Ne?
Ja.
Das war echt gut. Habt ihr euch jetzt ein bisschen so die unnötig Stress gemacht wegen AFC East gewinnen? Oder meint ihr, das ist also der euer Restschedule sieht ja jetzt irgendwie alles andere als angenehm aus, ne? Uns mal ausgeklammert.
Ja gut, Division-Spiele sind immer unangenehm, ne? Da kann man euch auch durchaus einklammern. Aber Danny, Glaubst du, der Division-Sieg ist in großer Gefahr oder wie siehst du das?
Ja, ich sag mal so, man macht sich oder man muss darüber nachdenken, ne? Das kommt auf den Schirm automatisch durch diese Niederlage jetzt, weil man, glaube ich, vor dem Spiel halt mehr oder minder so ein bisschen eher davon ausgegangen ist, dass man das wahrscheinlich holt und dann halt ein bisschen entspannter ins Saisonfinale gehen kann. Oder das hat man zumindest gehofft. Ich glaube aber auch, oder ich bin auch der Meinung, dass wir in den letzten Spielen eben auch, wenn, dann zeigen müssen, dass wir halt eben diesen Playoff-Spot uns so ein bisschen auch verdient haben, beziehungsweise eben da kommen halt Teams, gegen die musst du auch gewinnen, wenn du in den Playoffs was reißen willst. Und von daher, ja, ist es vielleicht auch noch der Weckruf zum richtigen Zeitpunkt nochmal gewesen jetzt, um so eine Niederlage zu kassieren und zu sagen, so, ja, dann müssen wir halt jetzt gegen Dallas, gegen Baltimore oder eben auch gegen die Bills mehr als nur liefern. Und ja, ich glaube einfach, oder ich hoffe, dass das einfach so das der Fall ist jetzt.
Also man muss ja sagen, wenn ich so euren Schedule sehe, ihr habt alles gewonnen, was man gewinnen muss, um in der Playoff zu spielen. Aber ihr habt halt auch gegen alle verloren, die man so zum erweiterten Favoritenkreis zählen kann. Oder sehe ich das falsch? So wäre es meine Schätzung.
Nee, das ist richtig. Aber Thilo, ich meine, du hast es, glaube ich, war es letzte Woche? Ich glaube, letzte Woche haben wir da auch kurz drüber gesprochen. Gib doch mal einfach einen Roundup dazu.
Da muss ich mich sonst wieder bremsen. Nein, ich finde, das ist immer so dieser Vorwurf, der ist so, ich weiß nicht, wo man da anfangen soll. Das sagt sich immer so leicht. Da ist natürlich auch eine Wahrheit dran, aber du musst erstmal diese Spiele gewinnen und andere Teams verlieren dann gegen die Bills, verlieren gegen euch zum Beispiel und die Chiefs verlieren gegen die Broncos, wir gewinnen gegen die Broncos. Das ist alles leichter immer gesagt als getan. Ich finde, dieser Vorwurf, der steht im Raum, der ist aber einfach schnell ausgesprochen, weil es irgendwie schön plakativ ist. Da steht dann irgendwie doch nicht so viel hinter, ne? Ich meine, jetzt haben wir gegen die Titans verloren. Die Bills waren zwischenzeitlich mal kein Winning-Team, ne? Also da haben wir dann gegen ein Losing-Team verloren. Jetzt sind sie wieder ein Winning-Team. Das ist alles so ein bisschen, das finde ich, ist einfach zu einfach. Rico hatte mal gesagt, wir gewinnen alle Spiele, die über 25 Grad sind oder so und verlieren, wenn es kälter ist. Kann man genauso sehen. Ja. Stimmte nämlich auch. Von daher, nee, also das Argument gilt für mich nicht. Da gelten andere, die alarmierender sind. Für dieses Wochenende von mir aus gilt es, weil dann gewinnen wir ja gegen euch. aber nee, das ist so Footballerei. Schnell auf irgendeine Kachel gehauen, das ist ein bisschen einfach.
Ja, das sollte auch kein Vorwurf sein. Also
das ist alles gut, ja.
Ihr spielt ja einen guten Football, ne? Also wenn man neutral ein Spiel gucken will, dann sind sind Dolphins dieses Jahr auf jeden Fall keine schlechte Wahl, wenn man sonntags einen Fernseher anmacht. Viele Punkte immer und spektakulär und so. Aber ja, ist, wie ihr schon sagt, so wenn die jetzt kommen in eure letzten drei Spiele, die trifft man halt dann auch wieder, wenn man in die Playoffs kommen will. Deswegen ist das auch so eine Art Gradmesser, denke ich, ne? Also wenn man es da nicht schafft, dann hat man wahrscheinlich auch da dann auch nichts zu suchen habt im Playoffs. Aber ich gehe davon aus, dass ihr es packt auf jeden Fall.
Genau, da hast du recht. Also du musst halt jetzt Spiele gewinnen. Auf jeden Fall zwei. Wenn du zwei gewinnst, dann ist das Thema durch. Und ob wir die gewinnen, das hängt noch von vielen Faktoren tatsächlich ab. Und vielleicht können wir ja zu den ersten Faktoren gegen euch kommen. Dann sieht es schon ein bisschen besser aus. Da sind nämlich noch viele Fragezeichen auf unserer Seite tatsächlich offen. Also so wie das Hinspiel gelaufen ist, wird das Rückspiel nicht, gehe ich leider fest von aus.
Ja, da gehen wir auch fest von aus.
Wow. Gibt es noch weitere Fragen? Nicht das.
Ah ja, cool. Nee, gut, dass du mich dran hast. Ich hätte es verschwitzt. Was mich natürlich interessiert, weil der Name ja schon seit dem Draft unsere Division verfolgt, ist natürlich Tua. Wie sieht's dann langfristig aus? Wie ist denn gerade so die Meinung zu Tua und wenn man da über einen langfristigen Vertrag redet, so, also erstmal ist das gewollt und was denkt ihr, in welchen Dimensionen wird das bezahlungstechnisch liegen? Also es wird der ein Top-Paid Quarterback werden oder wird er sich ein bisschen dahinter einreihen? Das ist für mich schwer zu greifen irgendwie.
Ja. Wir hatten das Thema gerade. Tatsächlich, wir hatten eine halbe Stunde davor geredet.
Ich fasse das mal eben kurz zusammen. Ja. Also, ich glaube, wenn die Dolphins den Super Bowl gewinnen, dann ist uns das allen scheißegal, wie viel Geld die eben in den Rachen schmeißen. Aber gehen wir mal davon aus, sie gewinnen den Super Bowl nicht. Ich glaube, was klar geworden ist, dass Tua nicht in dieses Top-Elite-Tier der Quarterbacks gehört. Du darfst ihm nicht 50 Millionen zahlen. Die Frage ist, wie viel solltest du ihm zahlen? 40? 35? Wird er dafür unterschreiben? Ja oder nein? Und ich glaube, und das ist so dieser Überschlag, der über dem Ganzen steht, die Dolphins haben, glaube ich, einen sehr, sehr guten Playcaller und Headcoach mit Mike McDaniel. Die Frage ist, wie gut oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, mit dem Mike McDaniel auf Quarterback mehr Erfolg hat? Das ist ja die Frage, die dann irgendwie beantwortet werden muss. Und ich sehe dort Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wollen die Dolphins in einen harten Rebuild, in einen soften Rebuild oder in was für eine Art von Rebuild will man gehen und mit was für Spielern? Die Möglichkeit, dass die Dolphins Tour langfristig verlängern, ist gegeben. Und ich glaube auch, dass es keinen Dolphins-Fan gibt, der sagt, auf gar keinen Fall. Ich glaube aber, es gibt in der Dolphins-Community ein sehr breites Spektrum an dem, was man ihm zahlt. Und ich glaube, das fängt bei manchen Leuten an, die ihm wahrscheinlich mit Hängen und Würgen vielleicht 30 Millionen pro Jahr geben würden. Und es gibt aber auch Leute, die wahrscheinlich sagen, ja, mach ihn zum teuersten Quarterback aktuell, weil da kommen ja eh noch mal danach Verträge, die teurer werden. Und dann ist er vielleicht in 3 Jahren gar nicht mehr so teuer. Ich für meinen Teil, wie gesagt, Thilo hatte so die 35 Millionen in den Raum geschmissen. Ich glaube, man kann mit 10 Millionen Differenz zu den Top-Quarterbacks vielleicht auch noch was machen, ja, weil dann reicht das Geld nicht für einen 10-Millionen-Receiver, sondern für einen 20-Millionen-Receiver. Da kannst du schon mal mehr mit arbeiten oder eben für 2 15-Millionen anstatt 1 10 oder was auch immer. Also ich glaube, es sagt keiner nein. Ich glaube aber, dass es eine sehr große Debatte darüber gibt, was angemessen ist. Und die Frage ist auch, was würde man für Tour auf dem Trademarkt bekommen? Vielleicht tradet man ihn. So, um einfach zu schauen. Wir hatten vorhin das Beispiel, wenn wir für Tour 2 First-Rounder kriegen, dann kannst du auch einen Second und ich weiß nicht was für zum Beispiel Justin Fields ausgeben. Als Beispiel nur. Also da ist, ich denke, da gibt es ein sehr, sehr breites Spektrum. Ich glaube, was man halt, wie gesagt, da wiederhole ich mich jetzt, was man sagen kann, es sagt keiner, auf gar keinen Fall verlängern, sondern unter welchen Umständen.
Ich glaube, die Giants haben die Marke kaputt gemacht.
Das können sie gerne tun, aber ich sag mal, da muss, also man kann natürlich den gleichen Fehler begehen und man kann natürlich einfach mal zu den Giants rübergucken und sagen so, okay, das ist nicht so gut gealtert, ja, das war eher Milch und nichts anderes. Dementsprechend, ja, ich glaube schon, dass die dort den Markt manipuliert haben. Die Frage ist nur, ob sich der Markt ein bisschen zurückdrehen lässt von dem, was wir diese Saison gesehen haben. Ich hätte es nicht vor der Saison für möglich gehalten, dass wir an einem Spieltag 2 Spiele haben, die mit 0-0 in die Halbzeit gehen und wovon eins sogar nur 0-3 ausgeht. Dementsprechend, ja, ist das, ich, und dadurch, dass zum Beispiel Teams mit Patrick Mahomes und mit Josh Allen nicht so dominieren, wie sie es eigentlich sollten. Ich hoffe, dass das so einen Gegentrend gibt. Ja, dass das so ein bisschen den Quarterback-Markt vielleicht nicht noch weiter nach oben explodieren lässt. Aber ich, wie gesagt, wenn die Dolphins Tua 50 Millionen bezahlen, dann wird es auf jeden Fall ein Handicap für die nächsten Jahre für die Dolphins werden.
Ja, verstehe. Das ist halt, aber wenn man ihm jetzt 40 anbietet und er guckt nach New York und sagt, 40 kriegt ja Daniel Jones. Nee, da sehe ich mich schon in einer Liga. Zu Recht, denke ich. Das wird, glaube ich, spannend zu sehen, wie sich das entwickelt, ja.
Ja, ich denke, das in jedem Fall. Aber dann kann man auch sagen, okay, guck dir Dak Prescott an, ja. Wie viel verdient der oder ein Kirk Cousins, wie viel verdient der? Ja, und vielleicht das in diese Riege stecken bei Matthew Stafford. Ich weiß jetzt nicht, was die alle verdienen, aber Dak Prescott dürfte auch, glaube ich, so ungefähr in dem 40er-Bereich sein. Der hat zwar schon vorher unterschrieben.
Aber ich glaube, Dak Prescott war zu der Zeit, wo er verlängert hat, für eine kurze Zeit der Bestbezahlte der Liga. Das ist ja,
das glaube ich auch.
Das ist ja immer so das, wo die so hinschielen, so irgendwie.
Ja, also ich sag mal, wenn die Dolphins das machen, Dann sollen sie es machen. Dann,
nee, sollen sie nicht machen.
Doch, aber nein. Dann, doch, aber dann ist das halt, dann behindern sie sich selber in der Kaderplanung für die nächsten Jahre. Also, ich meine, ich würde es dem Menschen gönnen, aber aus Franchise-Sicht ist es nicht, wäre es nicht clever, Tour 50 Millionen oder mehr zu bezahlen.
Ja, man muss da wahrscheinlich auch, man muss halt von Fall zu Fall auch betrachten, was ist die Alternative, ne? Also, bevor ich gar keinen Quarterback habe, so wie die Giants es gemacht haben, bezahle ich lieber den ich habe und bin froh, dass, wenn er so weiterspielt.
Das ist vollkommen richtig. Die Frage ist halt, wie ändert sich das Scheme der Dolphins mit einem anderen Quarterback? Wir hatten vorhin, haben wir Sam Howell mal so in den Ring geworfen. Wie das aussehen würde, das würde anders aussehen. Ja, aber die Frage ist, wie würde das aussehen? Dementsprechend, nee, aber da, ja, also wie gesagt, da ist.
Und dann hätte ich noch eine Frage zu Tyreek Hill, die fällt mir gerade ein, weil ich habe in Vorbereitung auf den letzten Podcast mal geguckt, wie alt der ist. Der ist ja deutlich älter, als ich dachte. Also der geht ja auf die 30 zu.
Ist richtig.
Ist nicht 30 das ominöse Alter bei Wide Receivers, wo die anfangen abzubauen? Also was meint ihr, wie lange hat der noch? Ist er jetzt auf den Sneed oder meint ihr, da geht noch was mehr?
Also weiß ich nicht. Danny, machst du da eine Einschätzung geben?
Also ich sag mal so, vertragstechnisch ist er ja bei uns noch mindestens nächstes Jahr, gegebenenfalls auch noch das Jahr darüber. Von daher, wenn er da nur annähernd an das anknüpfen könnte, was er jetzt bringt, wäre, glaube ich, keiner unzufrieden. Das, was er gerade spielt, ist natürlich ja, ne, glaube ich, auch eine Ausnahme. Also ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr gefühlt nochmal eine 2000-Yard-Saison macht. Oder die Wahrscheinlichkeit dafür ist, glaube ich, relativ gering. Aber zumindest die Motivation, die er auch zeigt, wenn man jetzt auch ans Titans-Spiel denkt, er wollte ja unbedingt dann wieder spielen. Ich weiß nicht, wie viel Schmerzmittel der sich da im Locker-Room hat spritzen lassen, damit er überhaupt wieder aufs Feld konnte. Dann, ja, sehe ich das zumindest, dass da vielleicht noch 2-3 Jahre eine solide Leistung im Tank ist. Und ja, ob da dann so schnell was Besseres kommt, müsste man dann halt sehen.
Ja, und ich glaube, was man bei Tyreek vielleicht auch nochmal sagen muss, der ist ja auch clever. Also der läuft ja auch eher mit dem Ball ins Aus oder geht runter, anstatt die Hits zu kassieren. Und das gibt ihm, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr Raum zum Atmen. Also das macht die Karriere vielleicht noch 1-2 Jahre im Endeffekt länger. Und ich sehe, also ja, ich glaube, dass es vielleicht weniger werden kann. Ich sehe es jetzt aber nächstes Jahr noch nicht. Also ich sag mal so, wenn er jetzt spielen kann und fit ist für die letzten Spiele und nochmal was rausreißen kann und 2000 Yards knackt oder sag mal 1900 Yards, 1950 Yards, dann sehe ich nicht, wo, also was ist der Drop-Off? Sind der Drop-Off 1500 Yards? 1400? Was immer noch richtig krass viele Receiving Yards sind. Für einen Tyreek Hill sind 1400 vielleicht auch unterdurchschnittlich pro Saison, aber nichtsdestotrotz sind das ja noch immer Elite-Werte und dementsprechend, ich glaube, er hat da mindestens noch eine Saison im Tank. Ich glaube sogar, dass er nach der Saison definitiv auch noch einen gewissen Trade, also nach der kommenden Saison, noch einen gewissen Trade-Value haben wird, wenn denn irgendein Team da wirklich noch großes Interesse dran hat. Und was man auch sagen muss, es gibt ja diese wunderbare Statistik Yards per Route Run, also Yards, die er erzielt pro gelaufene Route. Wir wissen, dass er nicht bei jeder gelaufenen Route den Ball bekommt. Und ein guter Wert, den hatte zum Beispiel Julio Jones mit über 3 Yards per Route Run mal ein paar Jahre hintereinander. Das war schon so mega krass. Tyreek ist aktuell bei 4,15. Das ist einfach absurd viel. Und dementsprechend, ja, ich glaube, dass er so diesen Höhepunkt aktuell hat, der sich vielleicht noch in die Playoffs vielleicht auch noch in die nächste Saison mit reinzieht und dass es dann langsam weniger wird, aber ich sehe aktuell keinen Grund, warum es da einen Cliff geben sollte.
Ja, manchmal, also das sehe ich noch nicht. Manchmal hat man das schon erlebt, dass so Receiver wirklich von in dem Alter, so zwischen 30, 32, wirklich von einer Saison auf die andere irgendwie wie ausgewechselt waren und du denkst, hat der jetzt irgendwie einen Zwillingsbruder geschickt hier, der weniger Talent hat irgendwie. Also ist mir schon öfter aufgefallen.
Ja, ich glaube bei Receivern gehst, ich glaube, bei Cornerback ist das noch krasser.
Ja, so wie mit Revis, wo der auf einmal wo du gesagt hast, der spielt mit verbundenen Augen in seiner letzten Saison, wo ja gar nichts mehr ging. Da war von Revis Island nichts mehr zu sehen auf einmal. Das war sehr schade da. Das ist so wie alte Boxer, die den Absprung verpassen und dann noch zweimal richtig aufs Maul kriegen und was ihnen dann 5 Jahre des Lebens kostet. So.
Ja, das stimmt.
Was hatte ich jetzt noch zu teilen? Achso, kriegt er eigentlich extra Geld, weil der am meisten läuft von allen. Der läuft ja auch vor dem Snap immer schon die Linie hoch und runter. So. Das muss doch honoriert werden, oder nicht?
Ja, wir bezahlen den nach Meilen natürlich. Sonst wäre es ja gar nicht möglich. Ja. Ich glaube, in dem Vertrag, den er hat, ich glaube, da hat er jetzt keine Incentives mehr für,
da gibt's, für irgendwelche. Da gibt es aber keine Statistiken, oder? Aber beim Fußball siehst du ja immer, der ist 8 Kilometer gelaufen, der 8,5. Das ist macht beim Football keiner, ne?
Nee, nur manchmal. Also manchmal hast du ja diese Statistiken, wie viel ein Spieler irgendwie bei einem Spielzug gelaufen ist. Und weil wenn er irgendwie quer übers Feld läuft und dann den Ball und dann doch wieder in die andere Richtung oder irgendwie noch einen Cut macht. Aber das wäre echt interessant.
Weil der wird wahrscheinlich Pre-Snap da nicht mit reinspielen. Das läuft.
Ja, okay, das nicht. Ja, das wäre witzig.
Ja, der muss auf jeden Fall gute Kondition haben, der Junge.
Ja, da trainiert er ein bisschen für.
Ja, mag sein. Ja, was wäre es? Ja, ich glaube, alles andere hat mir Michi schon beantwortet, oder mir fällt jetzt auch weiter nichts ein, was ich wissen
wollen würde. Genau. Dann würde ich sagen, Thilo, dass du mit den Keys to Win der Dolphins anfangen. Was müssen die Dolphins machen, um das Spiel gegen die New York Jets zu gewinnen?
Eine O-Line spielen lassen. Ich habe gerade mal ein bisschen auf Twitter geguckt. Barry Jackson hat gerade berichtet, Eichenberg hat heute auch nicht gespielt und läuft wohl mit dem Walking Boot immer noch rum. Das heißt, unser neuer Center, der noch keinen Snap gespielt hat seit 3,5 Jahren, wird wahrscheinlich starten. O-Line Protection muss stehen irgendwie. Die Jets haben einen guten Pass Rush. Wir kennen Gott sei Dank ein bisschen, was da kommt. Aber das muss irgendwie halten. Und dann muss Tua zeigen, dass er doch uns überraschen kann, positiv. Hill muss natürlich irgendwie fit sein. Ohne das wird es wirklich schwierig. Dann hoffen wir, dass ein paar Verletzte zurückkommen. Ich meine, Holland war heute das erste Mal mit Light Practice drauf. Das heißt, das sieht ganz gut aus, dass wir in der Defense da zumindest ein bisschen besser aufgestellt sind. Elliott hat noch nicht trainiert, da weiß man es nicht, aber ansonsten das Thema, wie schon das ganze Jahr ist, die O-Line und jetzt vielleicht mit 4 neuen Startern, die muss halten. Das ist für mich das A und O. Wenn das jetzt wirklich den Berg abgeht, dann sehe ich da für die nächsten Spiele schwarz. Und die Jets haben eine gute Front. Knut hat gesagt, eine Top 5 Defense. Ja, sie müssen zeigen, dass es geht. McDaniel muss zeigen, dass er damit arbeiten kann. Das ist für mich ohne Wenn und Aber das A und O.
Kurz dazu. Omar Kelly hat gerade noch oder vorhin noch von 1/2 Stunde getwittert. Wir nehmen am Donnerstag übrigens auf. That new center is rocked up. Damn, he is in good shape. Also, läuft. Wir müssen uns keine Gedanken machen. Wild. Ja, gibt's noch was oder sagst du, das muss, der Rest läuft von alleine, wenn das läuft?
Nee, von alleine, ich meine, das soll nicht despektierlich klingen, aber Knut hat das schon gesagt, ich glaube nicht mehr an die Auferstehung von Zach Wilson. Und wenn unsere Defense das Titans-Spiel vergessen macht, die waren vorher auf einem guten Weg, dann glaube ich, haben wir defensiv die Jets im Griff. Und dann heißt es, wir müssen die bessere Offense haben und das beginnt bei der O-Line und dann, wie gesagt, Tua dazu, plus hoffentlich ein fitter Tyreek Hill und dann glaube ich, gewinnen wir das. Aber wenn das zu sehr wackelt, dann kann es knapp werden. Und das können wir leider so ganz tatsächlich heute überhaupt nicht abschätzen, wer da spielt. Also ich kann es mir noch nicht so richtig zusammenbasteln, wie dann unsere O-Line aussehen wird.
Ja, das werden wir würfeln vielleicht.
Ja.
Aber vom Würfeln weg, Knut, was müssen denn die Jets machen, um das Spiel, um 2 Überraschungssiege in Folge zu holen und um die Playoff-Hoffnungen am Leben zu halten?
Ja, wir müssen das, auch wenn man natürlich sich sowas nicht wünscht, dass sich Spieler verletzen, muss man das dann natürlich versuchen auszunutzen, wenn da Backups spielen in der O-Line. Ich habe es gesagt, unser Pass-Rush ist gut. Wir können viel Druck generieren, ohne zu blitzen. Das heißt, wir können das Backfield quasi trotzdem eng halten für Tua und ihm wenig Raum anbieten, was natürlich schwer ist, wenn du so eine Receiver hast. Aber ja, das muss das Ziel sein, Tua Druck zu geben. Er wird den Ball schnell los. Ich glaube, im Hinspiel war das irgendwie ein Rekord, 2,2 Sekunden pro im Schnitt, bis er den Ball losgewonnen ist. Oder 2,4, habe ich, glaube ich, irgendwo gehört die Tage. Ja, das musst du natürlich unterbinden. Du musst Druck machen, du musst die Lust am Football nehmen. Du musst natürlich gucken, dass du Waddle und Hill nicht aus den Augen verlierst. Und ja, versuchen, die halt einzubremsen. Und das Spiel close zu halten, das sage ich immer wieder, wir müssen, wenn wir dran sind, wenn wir nie mehr als 7 Punkte weg sind oder 8, haben wir immer eine Chance, nochmal zurückzukommen, weil wir halt in der Lage sind, Offenses zu stoppen. Und ich glaube, wir können auch die Dolphins stoppen, wenn es gut läuft. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir das, was gegen die Texans funktioniert, weiter implementieren und weiter durchziehen. Wir haben viel auf Tight Ends geworfen, Mitteldistanz. Wir haben viel unseren Running Back mit einbezogen, Mitteldistanz. Garrett Wilson ist oft in die Mitte gegangen, hat also diagonale Routen gelaufen, um den Cornerbacks und Safeties aus dem Weg zu gehen. Das, denke ich, wird auch gegen euch elementar wichtig sein. Euer Backfield ist sehr gut besetzt. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Ja, und da muss Zach Wilson einfach kontinuierlich einfachen Football spielen, den Ball bewegen, keine Fehler machen, lieber mal einen Sack kassieren, bevor ein dummes Ding wegzuwerfen, keine Hero Balls, nichts Extravagantes. Und dann kann rein theoretisch kann was gehen.
Hervorragend. Danny, möchtest du dort was ergänzen, was für die Dolphins sprechen könnte?
Naja, ich glaube, ein Mittel, was zumindest auch gegen die Titans ja funktioniert hat, Thema Red Zone, dass wir da auch das Running Back Game halt einfach wieder probieren, auch mehr zu nutzen. Meine Mostert ist gerade auf einem Season Record, was Touchdowns angeht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir das Run Game, was wir in einigen Spielen manchmal vielleicht zu früh aufgegeben haben, eben nicht zu früh aufgeben. Das wäre noch so ein Punkt, der vielleicht zusätzlich zu dem, was Thilo gesagt hat, noch dazukommt. Aber ja, ansonsten, glaube ich, haben wir alle wichtigen Keys to Win genannt von unserer Seite aus.
Hervorragend. Und damit kommen wir zur vorletzten Kategorie in dieser Folge, und zwar Snack a Player. Und da würde ich dann die Rolle rückwärts machen, und zwar mit Danny starten. Danny, welchen Spieler, wenn du könntest, würdest du dir von den New York Jets holen?
Ja, ich glaube, viele würden jetzt wahrscheinlich irgendwie einen O-Liner nehmen, nachdem wir so krasse Probleme haben. Aber da sieht es ja verletzungsbedingt nur bei den Jets auch nicht unbedingt so gut aus. Deswegen bin ich tatsächlich auf der defensiven Seite vom Ball und wäre auch so ein bisschen mit Weitblick. Howard, ne, ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Auch wenn ich ihn so ein bisschen von der Attitude nicht so ganz leiden kann, aber vom Spielerischen her wäre ich tatsächlich bei Sauce Gardner.
Ja, nice. Gute Wahl auf jeden Fall, denke ich. Kann man gebrauchen. Auch wenn wir natürlich versuchen, die Sauce zu versalzen am Wochenende. die Dad-Jokes sind stark in mir auf jeden Fall. Aber Knut, wenn du dir einen Spieler von den Dolphins holen könntest, so für Umme, wer wäre es?
Ja, ich muss kurz zu Sauce Gardner. Seine Attitude nach außen wird, glaube ich, oft falsch verstanden oder nicht oder falsch wahrgenommen. Das ist ein echt cooler Typ, der im Lockerroom außerhalb sehr beliebt ist, der zurück zum College gegangen ist, seinen Abschluss zu machen. Also der spielt natürlich ein bisschen die Rolle mit, die man ihm andichtet. Der ist, glaube ich, nicht abgehoben oder arrogant oder so. Eigentlich ist es, glaube ich, ein ganz bodenständiger Typ. Aber man hört es immer wieder so, dass der irgendwie, weiß ich, nach dem Packerspiel letzter mit dem Hut und so, dass das nicht sein muss. Aber ich glaube, eigentlich ist der ziemlich auf dem Boden geblieben. Am Dienstag hatte ich mich für euren Center entschieden, der jetzt ja leider vielleicht ausfällt. Prinzipiell würde ich den trotzdem nehmen, weil wir sowas wahrscheinlich ausblenden, oder? Wie macht ihr das?
Oh, du, wie du möchtest. Also wir sind da ein bisschen freier. Ja. Also man darf ja so ein bisschen machen, was man will. Aber kannst du natürlich.
Ja, also den mag ich trotzdem nach wie vor gerne. Und da wir mit Tippmann einen Center haben, der Guard spielen kann, würde ich das nehmen. Meine Alternative wäre sonst Javon Holland gewesen. Wenn man in unserer Defense eine Schwäche finden will, dann ist es vielleicht auf Safety. Das wäre quasi so das letzte Piece vielleicht, was da noch.
Würde auf jeden Fall schmecken.
Auf jeden Fall, ja. Das würde sich gut lesen, denke ich, bei Madden.
Ja, so ein bisschen. Das stimmt schon. Thilo?
Ich trigger dich heute noch ein bisschen weiter und mach dein Saisonziel kaputt. Du kannst nicht das Traum-Receiver-Trio dir bauen. Ich nehme Garrett Wilson.
Absolute Frechheit. Was erlauben Struens? Ha? Ja, weißt du, jetzt musste ich mich gar nicht darauf vorbereiten und jetzt kommst du hier an und machst kaputt. Aber das ist grundsätzlich gar kein Problem. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, ob ich, eigentlich sind wir da viel zu gut besetzt, das ergibt keinen Sinn. Also ich hatte über Quinnen Williams nachgedacht, weil ich ihn einfach auch als einen coolen Dude empfinde. Das ist echt fies, ey. Ich war riesen Fan von Mekhi Becton. Langfristig würde ich tatsächlich wahrscheinlich dann auf Elijah Vera Tucker gehen. Zwar jetzt verletzt, aber das ist eben auch ein Spieler, Knut, du hast es schon angesprochen, mit Tippmann, der ja auf Center und Guard spielen kann. Aber Vera Tucker hat ja letztes Jahr auf Tackle bei euch auch einen phänomenal guten Job gemacht.
Ja, auf beiden Seiten sogar, ja.
Und das ist tatsächlich ein Spieler, den ich auch super schade, dass er natürlich jetzt verletzungsbedingt ausfällt für die ganze Saison so früh. Aber das ist ein Spieler, wo ich sage, den kannst du eigentlich fast, ich weiß nicht, ob du den auf Center einsetzen kannst, aber der kann zumindest außerhalb von Center alle vier Positionen spielen. Ja. Und das auf einem Niveau, wo es manchen Leuten schon schwerfällt, auf einer Position dieses Niveau zu haben. Und dementsprechend würde ich damit Elijah Vera Tucker gehen. Danke, Thilo.
Gerne.
Ja, das ist eine gute Wahl, ja. Also der ist ein Elite-Right Guard, würde ich sagen, und spielt aber auf Tackle und auf Left Guard auch überdurchschnittlich gut. Center hat er tatsächlich noch nicht gespielt und als diese ganze Rotationssache war letztes Jahr, da haben auch viele schon gesagt, vielleicht könnten wir ihn mal auf Quarterback aufstellen.
Ja, das wäre auf jeden Fall interessant geworden. Dann haben wir das abgeschlossen. Damit kommen wir zur letzten Kategorie und das ist wir tippen. Wir tippen wie immer gegen den Spread. Der Spread liegt aktuell bei PFF sind die Dolphins mit 9,1, im Markt in Vegas mit 8,5 Punkten Favorit. Die Line lag letzte Woche noch bei 13,5. Also dort ist auf jeden Fall ein big, big Rush in Seiten der Jets passiert, was verständlich ist nach den beiden Spielen und auch nach den Verletzungssorgen der Miami Dolphins. Das ist dort, also ich würde es vielleicht sogar noch enger halten, aber dazu kommen wir gleich. Das Hinspiel haben die Dolphins mit 34-13 gewonnen. Jetzt spielt man zu Hause. Thilo, das Over-Under habe ich vergessen, das liegt tatsächlich nur bei 37,5. Ganz ungewohnt als Dolphins jetzt einen Over-Under von unter 37, oder von unter 40 zu haben. Nur mal als kleinen Spoiler, aktuell ist die Line gegen die Cowboys bei 52 als Over-Under. Und die Dolphins hatten die Saison, das niedrigste war tatsächlich im Hinspiel gegen die Jets mit 40. Also daran orientiert man sich und dadurch, dass Tyreek Hill angeschlagen ist und die O-Line auch einen Spieler weniger hat, ist es runtergerutscht. Ich denke, das ist verständlich. Thilo, was glaubst du? Wie geht's aus oder wie ist der Spread am Ende und Over-Under 37,5?
Ich bin ein bisschen hergerissen. Also bis auf das Charter-Spiel haben wir, glaube ich, alles mit über 7 Punkten oder 7 Punkten gewonnen. Raiders war 7, der Rest war sogar einmal über 10. Da würde ich natürlich gerne einhaken und sagen, wenn wir gewinnen, dann natürlich irgendwie nehmen wir die 8 auf jeden Fall. Aber diese 37 machen mir so ein bisschen Gedanken und da ich nicht glaube, dass wir so viele Punkte machen, klappt das dann wiederum nicht. Ich sage, es fallen unter die 37 Punkte und wir gewinnen das mit 5.
Ja, gegen die Raiders waren es 7 am Ende. Und gut, Knut, was sagst du denn? Wie geht's aus? Wie ist der Spread am Ende und fallen mehr als 37,5 Punkte?
Also ich habe, glaube ich, am Dienstag getippt, dass ihr 23-17 gewinnt in einem knappen Spiel bis zum Ende. Mhm. Das heißt, ich bin bei 40 Punkten, richtig?
Ja. Ja, ungefähr, ja. Ja. Doch, ziemlich genau.
Und bei einem Unterschied von 6 Punkten. Also
okay.
Deckt sich das ziemlich so.
Ja, das ist fast schon, nicht ganz die Line, aber es kommt hin. Danny.
Ja, also ich würde sagen, Spread ist bei 7 tatsächlich. Also ich glaube auch, dass es einfach deutlich enger wird aufgrund der ganzen Situation. Und Over-Under, da ich würde sagen, wir machen trotzdem die über 37,5. Ich wäre auch so bei 40, würde ich rauskommen, weil das haben wir diese Saison bisher immer geschafft und ich will nicht, dass es noch enger wird, als es eh schon sein muss wahrscheinlich.
Naja, also die 40 haben wir eigentlich nicht immer geschafft tatsächlich. Chiefs und Raiders Game waren unter 40 Punkte. Und gegen die Patriots im ersten Spiel war es eng. Aber ja, insgesamt sind 40 auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, die dort gehen könnte. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe mich letzte Woche so tatsächlich ins Klo gegriffen, könnte man sagen. Aber das haben wir alle irgendwo. Ich glaube, dass die Dolphins das gewinnen. Ich glaube, dass die Dolphins mit einem besseren Gameplan kommen und auch einen Gamescript mit und ohne Tyreek haben werden. Ich glaube, das wird dem zugutekommen. Und dann gewinnen die Dolphins. Dann gewinnen die Dolphins das am Ende irgendwie mit 7 und gehen über 40. Weil das ist wieder so, ich kann der Dolphins Offense da schon zutrauen, dass da was geht, aber die Defense ist so stark und dann Defense, ich glaube, die Jets, das war vielleicht ein positiver Ausrutscher, aber ich gehe mit unter 37,5. Ich rede mich jetzt in die Untersituation, ja, lasst euch an meinen Selbstgesprächen so ein bisschen teilhaben und gehe halt dann mit dem Under. Aber ich glaube, alles in allem erwartet uns ein spannenderes Spiel, als wir es letzte Woche gedacht haben. Und da darf man sich drauf freuen. Für alle, die nicht wissen, wann die Dolphins spielen, das Spiel ist ein Sonntag 19 Uhr Spiel. Denkt daran, am Samstag gibt es auch schon ab 19 Uhr. Es gibt 3 Spiele am Samstag. Es gibt das Thursday Night Game, was schon gespielt wurde, wenn ihr das hier hört. Aber am Samstag gibt es 3 Spiele und die Dolphins spielen gegen die Jets um 19 Uhr deutscher Zeit. Das Spiel wird nicht auf RTL übertragen und soweit ich gesehen habe, auch nicht direkt auf DAZN, sondern nur auf dem Game Pass via DAZN. Und das sind dann eigentlich auch schon alle Infos. Dann möchte ich nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Knut, dass du die Zeit hier genommen hast.
Ich habe noch eine Frage, weil ihr immer so böse seid und die Gäste in die Sonne stellt. Wie wird denn das Wetter in Miami?
Ja, das ist nämlich eine gute Frage. Das habe ich nämlich jetzt einfach ausgeblendet. der Wortwitz war gar nicht
beabsichtigt.
Gewollt.
Natürlich nicht so warm wird es. 26 Grad.
Okay. Darf man sich selber an die Zeiten so Fallzelte hinstellen, so Pavillons?
Du darfst, glaube ich, nur das benutzen, was es eigene Team auch benutzt, das ist das Heimteam. Ah. Also es gibt diese zwei, es gibt so Aufstände, die es da gibt.
Ja.
Aber ich glaube, du darfst sie dir nicht einfach mit Pavillons vorstellen. Ich glaube, das hätten sonst schon Teams getan.
Ich glaube, dann würden sich auch die Zuschauer in den ersten Reihen beschweren.
Auch das vielleicht.
Also ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde, dass Heimteams ihren Heimvorteil auch in alle Richtungen ausnutzen sollten. Also,
ja, ich meine, ihr habt ein offenes Stadion, die Bills haben immer noch ein offenes Stadion. Mhm. Die Patriots haben ein offenes Stadion, da müssen die Dolphins, je nachdem, ich meine, diese Saison war es dann endlich mal wieder, wo gesagt habe, okay, wir müssen nicht in der ganzen Kälte da spielen, aber ja, es ist, ne, ja. So dementsprechend, ja.
War das letzte Jahr gegen die Bills irgendwie in Woche 3 oder 4,
wo ja.
Hochgekocht ist, ja, ne?
Ja, ja. Aber dass die Dolphins da im Schnee bei den Bills spielen müssen, ja, das ist dann okay. Und ja, aber ja, es werden 26 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, also es soll morgens tatsächlich noch regnen, also es soll tatsächlich auch Samstag noch gewittern. Also vielleicht geht es sogar von der Warte aus, wird man sehen. Und die Dolphins werden vermutlich in Weiß spielen, sodass die Jets in ihrem dunklen Grün spielen dürfen. Das ist ja auch immer noch die nächste Geschichte dazu. Wunderbar. Ich habe euch es schon gesagt, die Folge von Micho bei der Gangrene Germany, findet ihr in den Shownotes, schaut da einfach rein, klickt den Link, gebt da einen Daumen hoch, hört euch das an, da gibt's auch wieder viele, viele Infos und auch nochmal eine Einschätzung von Micho und das ist in jedem Fall hörenswert und dann wie gesagt, nochmal danke an dich, Knut, für die Zeit und für die Expertise.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat echt Spaß gemacht mit euch.
Wundervoll, das hören wir gerne. Und ihr da draußen, lasst uns natürlich gerne wissen, was ihr zu dem Spiel denkt, was ihr für ein Gefühl für die Dolphins habt, auch nachdem ihr jetzt nochmal so eine andere Einschätzung gehört habt und nachdem ihr vielleicht den ersten Teil so ein bisschen besser verdaut habt. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.